Deezer Originals.
Ich würde, sag mal noch, wer noch dabei? Wen haben wir noch vergessen? Gut, der Wendel war gar nicht so auffällig.
Jessica und Quentin ist der Po-Rapscher.
Das war auch irre. Da war ich wirklich beeindruckt von seiner Argumentation. Der neigte ja dazu, tatsächlich Frauen einfach auf den Hintern zu hauen in so einer, ich möchte Airquotes dazu machen, nonchalant.
Soll ich so, mach das eigentlich, mach mal.
Ne, das ist nicht das richtige Geräusch für Airquotes. Warte mal. Wink. Nicht? Süß, wie du einfach nur noch verschiedene Lüfte aus deinem Mund machst.
Mal gucken. Irgendwas wird passen. Und dann wirst du sagen, das ist jetzt das Rekordgeräusch.
Ja, dann versuch nochmal zwei.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, jetzt sei mal leise.
Das ist der Satz, mit dem du anfängst?
Ey, wir haben das vorher besprochen.
Wo bleibt
besprochen.
Da die Fairness?
Wo
bleibt da die Fairness?
Wir wissen beide, dass wir besser sind, wenn du nicht so viel sagst.
Ja.
Shut up.
Es war nur so, dass ich dachte, dass das nur in unserer Freundschaft
Sarah,
gilt.
Shut up.
Das gilt jetzt auch beruflich?
Ich habe das im Fernsehen gesehen. Ich habe das wegen dir gesehen. Ich habe daraus so viel gelernt darüber, wie man erfolgreiche Paarbeziehungen führt. Und ich werde das jetzt konsequent in diesen Podcast einfließen lassen.
Aber wo bleibt da die Fairness? Wo bleibt die Fairness? Mann, Alter, wo bleibt die Fairness? So, also dann heißt es heute nicht, wir müssen reden, sondern du musst reden?
Ja.
Ja gut, aber es ist einfach verdientes Geld für mich. Shoot.
Shit.
Ich trinke so lange den Likör von Klaas.
Ich mach mal so eine Anmoderation.
Ja, mach mal eine Anmoderation.
Herzlich willkommen, es gibt uns noch. Wir sind wieder da. Was hast du? Du hast in der Zwischenzeit ein Buch gelesen, oder was?
Was heißt, es gibt uns noch? Als wenn Leute da draußen dachten, dass wir weg sind. Die Leute haben den ganzen Sommer über gewartet. Ich wurde
belästigt.
Wann macht ihr endlich weiter?
Ja, komm, macht ihr überhaupt noch mal wieder weiter? Gibt es euch noch? Habt ihr euch getrennt? Seid ihr?
Das hat mich keiner gefragt.
Seid ihr wie aber?
Kannst du die Flasche aufmachen?
Bei Ernie und Bert weiß man auch nicht, ob die noch zusammen sind.
Ich darf nicht, ich trinke Glaslikör. Ich weiß nicht, was es ist. Der Glas.
Du kannst nicht so ein Likör hier aus der Flasche trinken.
Warum denn nicht? Der stand da rum. Wir sind ja hier, wir nehmen das ja auf in meiner Agentur. Und da ist auch der Klaas. Und der Klaas hat so ein Postfach und da standen 5 Flaschen von diesem Likör drin.
Und auf der Seite steht drauf, was bist du denn für ein Früchtchen? Das ist so die Art Marketinghumor, auf die du abfährst.
Das habe ich gar nicht gelesen. Ich dachte, free booze. Auf uns.
Oh, gutes Geräusch. Mhm. Klingt so ein bisschen wie so ein künstlicher Soundeffekt. Warte, vielleicht kann ich das gar nicht.
Das ist ganz geil. Das ist wie eine. Wir sagen einfach nicht die Marke, dann sind wir, glaube ich, safe. Wir saufen den aus und du bist ein richtiges Früchtchen.
Und ein Orangensaft.
Ja, weißt du, was ich verwirrend finde? Dass hinten gar nicht draufsteht, was drin ist, sondern nur so Obst.
Ja.
30% Obst, 15% Alkohol. Why not?
Was sind die anderen?
Ja, man will ja gar nicht
70%?
Wissen.
70%?
Wasser vermutlich. Strikt ab 18 steht drauf.
Sarah, wir haben so viel vor.
Ja,
heute.
Ich weiß.
Müssen wir kurz.
Wir müssen erstmal hier auf die Uhr drücken. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das alles läuft. Die Uhr geht nicht, verstehe, cool.
Man muss den Code eingeben.
Aber
ist egal,
ich gucke
auf meine Armbanduhr.
Oh, ich drücke auf Start bei der anderen. Man sieht, wir sind richtig. Es ist alles
die Start-Taste drücken, da steht Start drauf.
Oh, ich hasse die Fernbedienung. Stopp ist es nicht. Start.
Yes,
okay, los geht's.
Läuft.
Ab jetzt geht's erst los.
So.
Oh.
Wie lange haben wir uns nicht gesehen?
Beruflich oder privat?
Nee.
War ewig.
Ja. Müssen wir vielleicht einfach reden, was da alles seitdem passiert ist? Privat oder im Fernsehen?
Ja.
Oder wie machen wir das jetzt?
Pass auf, ich fange mal an, weil eigentlich war ja geplant, dass Micky Beisenherz hier ist.
Stimmt,
und das
ging,
das hätten wir gut gefunden, der konnte aber aus privaten Gründen nicht. Wir laden ihn aber noch ein. Keine Sorge, er wird als Gast irgendwie, wenn er dann kann, bei unserem Ausweichtermin erscheinen. Deswegen sind wir nur zu zweit, aber es macht ja eigentlich Sinn, weil das ist ja unser Steckenpferd. Wir sind
so
einander
viel.
Ein Steckenpferd. Hm? Ich experimentiere mit Phrasen. Lass
nicht
mich
dein
doch.
Steckenpferd sein.
Bist du heute nicht mein Steckenpferd? Und wir haben viel gesehen über den Sommer. Die erste Sendung ist ja erfahrungsgemäß immer wahnsinnig durcheinander und wahnsinnig voll mit unvorbereiteten Kram, den wir einfach nur rausballern, Sachen, die wir geglotzt haben. Wollen wir erstmal noch diesen Geburtstagsgruß, den wir verkackt haben?
Eine ganz wahnsinnig nette Mail von der Christiane, die unser treuerste, nee, die ist, sie ist die.
Ach komm, jeder behauptet, der treueste Fan zu sein. Da
jedenfalls
gebe ich nichts
hatte ihre Großmutter? Nein, ihre Tante. Ihre Tochter, die älteste Zuhörerin, ihre Tochter und ich. Es ist auch ein bisschen kompliziert gewesen, die E-Mail. Jedenfalls hatte die Geburtstag und ist jetzt 60 geworden und wir und fragte, ob wir nicht irgendwie gratulieren können. Und das ist jetzt schon gewesen und ich wollte eigentlich antworten, dass wir natürlich nicht, aber andererseits
aber
schon.
Aber war das nicht die Frau, die uns auf dem AB gesprochen hat?
Ja.
War das nicht der Clou?
Ja.
Wir brauchen den Clou, weil sonst ist mir doch egal, wer Geburtstag
nein,
hat.
Nein,
als
nein,
wenn
nein,
wir
natürlich,
Leute
natürlich unsere wahrscheinlich älteste Zuhörerin, wie sie uns auf dem AB gesprochen hat.
Ah, ja, genau.
Und von der die Tochter, die Schwester, die
eine gute
Nichte.
Bekannte von der, ja.
Die frug, ob wir nicht ihr zum Geburtstag und das haben wir natürlich alles, das passt
warum
aber auch zeitlich
nicht,
weil wir sind ja jetzt erst.
Ja, wir sind jetzt erst.
Singen wir was? Oder?
Wir wissen den Namen gar nicht.
Du hast doch vorhin.
Wissen wir den Namen.
Und
treueste und älteste Zuschauerin, die jemals auf dem
also geschrieben haben die Christiane war. Und die Jenny, aber der Name der Oma steht hier natürlich nicht.
Liebe Oma. Es ist so schwer, Leuten zum Geburtstag zu gratulieren, wenn man den Namen nicht weiß. Ich finde es kompliziert.
Du hast kurz vor der Aufnahme gesungen. Möchtest du das jetzt nochmal?
Ich habe Minnie Riperton gesungen. Mit meiner glasklaren Stimme.
Kannst du das nicht zum Text von Happy Birthday machen?
Nein.
Warum
happy,
denn?
Happy Birthday, Happy, Happy Birthday, Happy, Happy Birthday, Frau, deren Namen will ich wissen. Alles Liebe von Stefan und mir.
Bam.
Boah, ich kann singen
erledigt.
Wie ein Profi.
Machen wir jetzt jede Woche. Also schickt uns eure Geburtstagsomas.
Nein. Aber redet mal wieder auf den Anrufbeantworter. Der war komplett leer, weil wir nicht da waren, vermutlich. Stefan, sag mal die Nummer.
030. Oh, es ist die neue Challenge. Die Nummer ist neu ausgedruckt worden, ohne Leerzeichen.
Ohne auch nur ein
ohne
Leerzeichen.
Alles. 030-209-66886. War ein bisschen verwirrend. Ich mach nochmal. Achtung.
Machst du eine ganz andere Betonung gleich nochmal?
Ja, ganz anders. Cool. 030-20-966-886. So geht's. So hast du es, glaube ich, auch mal gemacht.
Warte, ich will auch was probieren. 030-2096-6886. Ich glaube, das war die beste Art, eine Nummer zu sagen.
Jedenfalls ruft uns an, wünscht euch keine Geburtstagsständchen mehr.
Nö, aber Serien könnt ihr euch wünschen.
Serien,
das bedeutet nicht, dass wir das machen.
Beschimpfungen,
aber
Widerspruch, Nachfragen zu Sommerhaus der Stars.
Ja. Ey, wo bleibt denn da die Fairness?
Ja.
So haben wir alles erledigt, was wir erledigen mussten.
Wird diese Sendung überhaupt verständlich sein für Leute, die das nicht geguckt haben? Wir hätten das vorher sagen müssen, dass das nicht selbstverständlich erwartet
wer
wird als Hausaufgabe.
Also ja, gut. Bitte. Ja. Die Leute haben auf Twitter teilweise geschrieben, dass sie extra nochmal alle Folgen gehört haben, weil das ist ja auch eine Grundvoraussetzung, um auf dem AB zu sprechen.
Folgen von uns oder vom
von uns.
Okay,
nee, von uns.
Ja.
Folgen vom Sommerhaus habe nur ich nochmal alle komplett geguckt. Wir reden gleich darüber. Wir wollen es ein bisschen auf nach hinten. Wie professionelle Fernsehmacher wollen wir Cliffhanger machen.
Bleiben Sie dran und hören Sie Sarah Kuttner. Nein, so geht gar kein Cliffhanger. Werden Sie über Sommerhaus der Stars reden?
Ziemlich sicher.
Oh, nein, nicht auflösen. Nicht spoilern.
Habe ich einen
nicht spoilern.
Ja, nicht. Da, niemand weiß es. Hm. Es ist alles drin. Denn wo bliebe denn sonst die Fairness? Entschuldigung, ich bin so großer Fan davon. Naja, lange Geschichte.
Ich habe mir alle Namen aufgeschrieben. Aber dazu später
wirklich?
Mehr. Ja.
So sind wir nicht. Das ist nicht das, was den Podcast ausmacht, dass wir Namen wissen. Wir sagen immer die eine mit und der andere
du
mit.
Du kennst die Namen doch alle. Ich wollte jetzt wenigstens halb mitreden
können.
Also
ich weiß gar nichts
mehr. Ich sage immer die eine, die ja von den Auswanderern.
Ja. This is how we roll.
Und dann sagst du Steffi.
Stimmt, und Roland.
Und Roland.
Ich weiß doch alle Namen.
Siehste?
Und das, obwohl ich alle vier Staffeln nochmal geguckt habe. Wir dürfen jetzt nicht darüber
reden.
Nein. Und wir wissen auch nicht, ob wir darüber reden.
Wir wollen so ein bisschen den Sommer nachholen, was wir alles verpasst haben, darüber zu reden.
Ich habe viel geguckt. Ich habe viel Mist geguckt und viele tolle Sachen, weil ich tatsächlich von diesem Buch, das ich gelesen habe, um darauf nochmal zurückzukommen, so kaputt war im Sommer, dass ich im Grunde die ganze Zeit deliriös, ist das ein Wort?
Ja.
Rumgelegen habe und hintereinander weg Dreck geguckt habe.
Als
also
ob du
viel
dazu
mehr Dreck.
Kaputt sein müsstest von einem Buch
ja,
gelesen
jetzt lass
zu
doch
haben.
Die, ja, jetzt lass doch, dass die Leute das zumindest denken.
Ja.
Nur weil du weißt, dass ich hauptberuflich sitze.
Wollen wir zuerst das durcheinander reden oder zuerst was Ernsthaftes, wo wir gedacht haben, reden wir vielleicht ein bisschen.
Ich weiß nicht, was wollen denn die Zuschauer? Ah, okay, ja, dann machen wir das.
Okay.
Ich dachte, dass du jetzt. Komm, wir fangen mit was Ernst an. Wir fangen mit Tschernobyl an.
Ja,
da ist ja schon mal
an.
Die wichtigste Frage: Sagt man Tschernobyl oder sagt man Tschernobyl?
Naja, weil es jetzt eine englische, amerikanische Serie ist, kann man auch Tschernobyl sagen.
Nee, ich meine, auch Deutsche sagen Tschernobyl, deswegen war ich nicht sicher.
Weil man es nie wusste. Wusste man auch damals nicht.
Ja, die hatten auch andere Probleme damals als ihre Aussprache vielleicht.
Ja, aber das war ja tatsächlich ein Thema. Ich habe ja damals schon gelebt.
Ja. Ja, ich auch, glaube ich. Also ich bin
bitte. Also du warst da.
Ja, mein Freund durfte nicht in Frankfurt auf dem Spielplatz spielen.
Ja.
Weil wegen Tschernobyl.
Ja, und wir wollten ins Ferienlager fahren, mit den Pfadfindern, wir waren ja den Pfadfindern und wir sind dann Pfingsten und im Sommer immer ins Zeltlager gefahren. Welches Lager war denn? Das muss das Pfingstlager gewesen sein dann. Und das war große Frage, fahren wir dahin erstens überhaupt? Ist das okay? Und dann war vor Ort, man hat sich darauf geeinigt, so, okay, wir fahren hin, aber wir passen ein bisschen auf, dass wir nicht so im hohen Gras spielen.
Und überall, wo Graphit liegt, geht man ganz schnell wieder weg.
Aber es wurde tatsächlich, es war dann bei dem Haus, was dann beim Zeltplatz in der Nähe war so eine Fläche mit größerem Gras, das war so abgesperrt, dass man da zumindest nicht im hohen Gras spielt.
Wie, aber neben dem hohen Gras war kein Problem?
Ja.
Weil das nicht so weit fliegt mit der Radioaktivität?
Ja, die sitzt ja in dem Gras.
Ach ja. Warum hat das keiner gemäht einfach?
Na, dann ist es ja, glaube ich, so richtig in der...
Ich habe keine Ahnung.
Aber wir waren halt alle überfordert und jeder hat so, man schwankte so zwischen totaler Panik, oh Gott, werden wir je wieder Pilze essen können oder sowas? Das durfte man zum Beispiel gar nicht.
Wie furchtbar.
Naja.
Kaum jemand mag Pilze. Oh nein, stell dir eine Welt ohne Pilze vor und ohne Leber. Als Beispiel. Nie wieder Leber essen, Ärger. Wobei, ich mag Leber manchmal. Entschuldigung, darum
geht es.
Ja, du hast recht. Und manchmal finde ich auch Pilze gut.
Und ich weiß gar nicht, wie sehr das, also man schwankte so zwischen totaler Panik und man sieht nichts, man riecht nichts, was soll schon sein. Und insofern haben wir dann so einen Kompromiss gemacht. Und das ist ja das lustige, / schlimme. Wir werden ja nie rausfinden, wer jetzt in 10 Jahren Krebs kriegt, weil er damals im hohen Gras gespielt hat.
Ja, ein Glück, dass wir im Osten nichts hatten. Kein hohes Gras, nichts. Und ich glaube nicht, dass es für uns irgendwelche Folgen hatte in Berlin.
Ihr habt das wahrscheinlich gar nicht erfahren. Ja. Euch hat das, eure Regierung hat euch das mal gar nicht erzählt.
Kann sehr gut sein. Ja. Way to make me panisch.
Ja.
Ich denke, ich gehe jetzt kurz.
Wobei die westdeutsche Regierung war auch eher so, naja, also erstmal jetzt keine Panik vorbei.
Was
kommt,
war schon
kommt schon alles nicht hierhin. Tschernobyl.
Wer hat die, habe ich mir aus totaler Frechheit gar nicht aufgeschrieben. Wo lief die? Wer hat das eigentlich gemacht?
HBO und Sky haben das co-produziert. Ja. In Deutschland läuft es leider bei Sky, weswegen ich das in dem schrecklichen, immer noch schrecklichen Sky-Player gucken musste.
Dass die das nicht besser machen. Spätestens seit wir darüber reden, müssen die doch da ein Bedürfnis haben, den Player zu verbessern.
Ich habe so ein bisschen den Verdacht, der ist deswegen nicht besser, weil die es nicht besser können.
Aber jetzt mal ohne Quatsch, das wäre doch absurd. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass man von der Internetseite
absurd
auf den Player geleitet wird, um im Player nochmal zurück auf die Internetseite zu gehen und dann auf den Player zu gehen. Das ist doch, vielleicht machen die sich einen Scherz daraus. So lustig sind die nicht, ne, bei Sky.
Ja, ich wüsste, das Geschäftsmodell dahinter ist mir ein bisschen unklar.
Das macht nicht viel Sinn.
Wir machen es den Leuten so richtig unbequem, damit die
noch viel häufiger gucken. Okay, da lief das Miniserie, 6, 5 Folgen, britische, das ist ein bisschen verstörender.
Zusammen, Co-Produktion. Achso, die Schauspieler sind alle eher Briten, keine Amerikaner.
Ja, das fand ich ein bisschen verwirrend, weil die ja alle Russen spielen. Ukrainer.
Soll ich die Geschichte dazu erzählen?
Ja, Nigipedia, Mutti, leg dich zurück und trink nochmal einen Schluck von Glas Schnaps.
Jetzt zuerst über die Stimmen oder über alles?
Über alles. Mhm. Nein, die Geschichte.
Okay.
Ja.
Und dann musst du mich aber gleich nochmal an die Stimmen erinnern.
Ja, oder dann fangen wir den Stimmen an. Guck, wie wir noch nicht im Flow sind.
Ich komme mal rein.
Ist dir aufgefallen, dass hier eine Bar drin steht?
Ja, gerade eben, als ich hier reingekommen bin, ist mir aufgefallen, dass du gar nicht selber Alkohol hättest mitbringen müssen, weil der steht jetzt hier hinter uns.
Ja, aber das sind so Bierchen, so bin ich nicht. Ich habe jetzt so einen Liter Likör in der Hand, das macht ja viel mehr Sinn bei mir.
Die haben die Grünpflanze durch so eine Bar ersetzt.
Ich finde es ein bisschen armselig, aber ich glaube, weil hier noch so ein Podcast mit zwischenmenschlichem Kram hergestellt wird.
So sind wir nicht.
Nein, so sind wir nicht. Ja, echt.
Ich erzähl mal erst ich fange mal an mit... Tschernobyl ist die Geschichte von dem großen Super-GAU in dem Atomkraftwerk in der Ukraine 1986. Erzählt im Grunde die Katastrophe, wie es dazu kam, wie die Leute dagegen gekämpft haben, gegen die Folgen. Eigentlich das große Thema ist gar nicht so sehr, ist Atomkraft vielleicht gefährlich, sondern so dieses ganze System von Lügen und wir machen uns was vor und wir verheimlichen das. Und wichtiger ist eigentlich, dass mir in meiner Karriere nichts passiert, dass wir als Land nicht blöd aussehen. Und
das Politikum quasi, sagt man dazu Politikum?
Ja. Und so diese ganzen Verschleierungstaktiken, es ist am Anfang sehr, sehr eindrucksvoll, wie alle Menschen alles falsch gemacht haben. Hm. Und so in so einer Mischung aus, wir wissen gar nicht wirklich, was passiert ist und wir ahnen, dass was Schlimmes passiert ist, aber wir tun mal so lange wie möglich als, so, als wäre es nicht so.
Das ist eine gar nicht schlechte Taktik. Als Kind hat das bei mir lange funktioniert.
Ja.
Oder? So, ja, ja. Natürlich brennt aber, die Küche, aber wenn ich im Kinderzimmer bin, sehe ich es ja nicht.
Du hast auch nicht so viel mit Atomkraftwerken zu tun, als Kind noch nicht.
Du hast ja keine Ahnung, was bei uns zu Hause los war. Als überall lag Graphit.
Ah, okay.
Ich will kurz sagen, dass ich allein das an der Serie geliebt habe, dass ich überhaupt gar keine Ahnung so richtig hatte von diesem Unglück. Ich wusste, es war dieses Unglück und das ist furchtbar, Punkt. Hm. Aber wie dann doch kleinteilig und detailliert und dass man da wohl am Anfang tatsächlich dachte, ja, wir haben hier ein kleines Unglück, aber unmöglich kann der Kern geschmolzen sein.
Weil geht gar, wie soll das denn
funktionieren?
Brennt halt da oben, brennt das Dach, mein Gott.
Exakt. Und wie lange nicht klar war, dass augenscheinlich da der größtmögliche Super-GAU passiert ist und dann all diese politische, das hatte ich null auf dem Schirm, allein deswegen fand ich super spannend. Aber ich wollte dich noch nicht weiter länger unterbrechen.
Ich mache noch so ein bisschen Fakten. Hm? Also der Mann, der es geschrieben hat, heißt Craig Mazin, wenn ich meine Schrift jetzt hier richtig lesen kann. Das nächste Mal mache ich das wieder am Computer.
Ich wollte gerade sagen, seit wann schreibst du denn mit der Hand?
Der hat verwirrenderweise, ist der auch bekannt als Autor von Hangover Part 2 und Part 3.
Nein!
Ja!
Das ist super geil. Ja. Das ist ein super geiler Funfact.
Ja, ne?
Das, ich meine,
ja,
das ist richtig ernst, das wusste ich nicht. Toll.
Ja, ja, ja. Es wird ganz, also es gibt so verschiedene Hauptpersonen. Es ist nicht so richtig klassisch erzählt, so mit dem, der Heldengeschichte. Ja. Wenn es eine deutsche Produktion wäre, gäbe es garantiert eine Liebesgeschichte im Zentrum. Die gibt es auch nicht so richtig. Die eine Figur, die sehr zentral ist, ist der Wissenschaftler, der im Grunde, der heißt...
Der tolle Froschmann, ne?
Valery Legasov. Ich kann es wirklich, das nächste Mal drucke ich es wieder aus. Ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen. Der Wissenschaftler, der im Grunde am Anfang beauftragt wird, so ein bisschen Expertentum abzugeben, sich sofort mit den Politikern anlegt, weil er sagt, Leute, das ist viel schlimmer. Und die sagen, ja, dann komm mal mit.
Ja.
Und es fängt damit an, in der allerersten Szene, dass wir sehen, wie er sich am zweiten Jahrestag von dem Unglück das Leben nimmt. Fängt also gleich mit seinem Selbstmord an. Und was ich wirklich sehr toll fand, das ist die erste Szene, das zieht einen schon rein. Die nächste Szene ist dann die, wo wir sehen, die Explosion. Mhm. Die sieht man aber durchs Fenster im Hintergrund. Also im Vordergrund spielt sich so eine Szene ab von so einem Paar, was auch eine längere Rolle spielt. Die kriegen das selber erst
schwanger
gar nicht mit.
Auch, dass man hat schwanger. Sofort gleich das Gefühl, oh nein.
Ja, und wir sehen durchs Fenster hinten so ohne Geräusch nur so plopp wieder so was explodiert.
Ja.
Und dann 3 Sekunden später die Druckwelle und alle so, wow, was war denn hier? Ja, und dann erzählt das, wie die Leute vor Ort alle nicht wissen, was passiert ist, wie alle versuchen, das zu vertuschen, wie das dann auf politischer Ebene durch so verschiedene Instanzen gibt. Es gibt eine wichtige Rolle noch, das ist eine weißrussische Wissenschaftlerin, die dann das auch mitkriegt, weil die höheren Strahlenwerte messen in ihrem Atomkraftwerk in Weißrussland.
Die haben die übrigens, glaube ich, erfunden. Genau. Das basiert, glaube ich, sehr stark auf, das sind alles größtenteils richtige Personen, aber um das irgendwie so ein bisschen bündiger zu erzählen, haben sie die erfunden. Ist aber eine gute Rolle, weil es tatsächlich Sinn macht für jemanden, ja.
Genau.
Ja. Es geht dann, eigentlich ist es so ein bisschen dann doch so eine komische, jetzt nicht eine Liebesgeschichte, aber so eine ganz niedliche Bro-Geschichte zwischen dem Wissenschaftler. Ich nenne ihn immer der Froschmann, weil der aussieht wie ein super freundlicher Frosch im Gesicht und man kennt ihn
wegen
aus.
Wegen der Brille oder überhaupt?
Nee, der hat auch einen sehr breiten, sehr schmalen Mund und ich glaube, er hat bei Mad Men mitgespielt. Das hattest du nie so richtig final gesehen. Ich glaube, er spielt da mit oder bei irgendeiner anderen 60er-Jahre-Sendung. Zwischen diesem Wissenschaftler, der von vornherein weiß, das hier ist das Schlimmste, was passieren kann, und der Politik, da ist dann einer, was ist der Außenminister? Stressminister.
Ich glaube, Wissenschaftler für Energie.
Ah, ja.
Aber so in der Regierung ein hohes Tier und...
Genau, relevant und am Anfang sehr auf, ne, im Interesse des Staates, da ist nichts passiert, weil kennt sich aber auch gar nicht gut genug aus mit Radioaktivität und Kram. Und so ist im Grunde die Liebesgeschichte dieser Serie,
aber er kommt so ein bisschen rum.
Zwischen den beiden. Der eine sagt, das ist furchtbar, der andere sagt, ja, whatever, zeig mal. Und dann peilt er mit der Zeit, das ist tatsächlich furchtbar. Und dann werden die, damit spoilert man, glaube ich, nicht so ein bisschen mehr ein Team für die Sache. Und das hatte wirklich auch schöne Momente, finde ich, später. Sehr bro-romantische Momente.
Ich muss zugeben, ich habe nur die ersten 3 Folgen bis jetzt.
Ach so, gesehen. Ah, okay, ja, die werden dann ist, glaube ich, kein großer Spoiler, einfach enger, weil der Politikertyp peilt, dass es wirklich alles wahnsinnig furchtbar ist. Mhm. Und davon abgesehen stehen die halt auch permanent auf dem geschmolzenen Kern rum und damit vereint einen ja schon, ohne dass man drüber sprechen muss, dass man vielleicht nicht kann, gar nicht mal so lange zusammen noch.
Also es geht erst so um die verschiedenen Versuche, die Katastrophe einzudämmen. Es ist dann immer so, oh, wir müssen das jetzt löschen. Und oh fuck, aber so wie wir das jetzt gelöscht haben, brennt das ins Grundwasser und sowas. Ist so immer über die nächste Krise, die kommt. Und interessanterweise bis ganz zum Schluss, wenn ich es richtig weiß, wird eigentlich aufgehoben, wie es überhaupt zu der Katastrophe kam. Das entsteht am Anfang erst sehr, sehr langsam. Es ist auch die ganze erste Folge, finde ich spannend, weil du guckst diesen Leuten zu im Schaltraum und sowas, die sind quasi direkt daneben, wo es passiert ist. Ja. Die werden auch die meisten davon nicht lange mehr leben, sind aber völlig ahnungslos. Also
weil im Grunde keiner geglaubt hat, dass dieser Kern explodiert ist. Die dachten, weil, irgendeinen kleinen Puff gab's, wie ärgerlich, lass mal ganz machen.
Genau, und die es gesehen haben, denen haben sie nicht geglaubt.
Ja.
Aber es war tatsächlich auch so, ich habe mich mehrmals ertappt, dass ich dachte, jetzt ruf doch da an oder nimm doch das Handy. Also spielt auch sehr 1986, dass du einfach sagst so, die sitzen daneben, aber die haben auch wenig Möglichkeit, wirklich rauszufinden, was ist jetzt da gerade nebenan passiert.
Ich hab's, es ist leider schon wieder so lange her, dass ich's gesehen habe, deswegen erinnere ich mich nicht mehr an so viel, aber ich habe es komplett überraschend für mich selber geliebt ohne Ende, weil das wäre eigentlich nicht meins. Ich hätte gedacht, das ist mir so ein bisschen... Ja, aber ich dachte, ach, das ist mir zu politisch oder dann habe ich davon keine Ahnung. Und genau diesen Punkt weiß ich so zu schätzen an der Serie, weil die es schaffen, einem die relevanten Sachen, die man wissen muss, um zu begreifen, warum sowas passieren kann, ob sowas passieren kann und wie wirklich beschissen das ist, erklären die einem, ohne Off-Erzähler, aber dadurch, dass der Wissenschaftler dem Politiker ja schon erklären muss, warum das wirklich super ungünstig ist hier alles, kriegt man, und alle Wissenschaftler untereinander sich das erklären, kriegt man einen so geilen Wissenseindruck und kapiert auf einmal so viel. Und das mit dem Graphit habe ich als ungünstigen Dauerwitz den Sommer über gehabt, weil wohl der Kern in Graphit ist. Und wenn man auf dem Dach oder an dieser Unglücksstelle Graphit rumliegen sieht, ist das einfach der optimale Beweis dafür, dass der Kern explodiert ist.
Obwohl er gar nicht explodieren kann, wie alle Leute ununterbrochen immer gesagt haben.
Und dann wird ja da drüber geflogen und man sieht, generell wird viel Graphit gesehen. Ja, ja, das mochte ich gern. Das liebe ich sehr, dass man zu fast jedem Zeitpunkt versteht, worum es geht. Das finde ich oft schwierig, zumal ich die auch glaube ich, nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch gesehen habe. Das macht es ja auch nicht leichter mit so einem komplizierten Thema. Was ich richtig irre finde, ist, wie gut jeder einzelne Schauspieler ist. Jeder einzelne ist super gut. Ich mag den Froschmann, den Wissenschaftler, der Politiker. Ach, ist das nicht irgendein Skarsgård, irgendein recht bekannter Schweden-Ami? Typ.
Ich glaube, das ist aus Game of Thrones, kann das sein?
Habe ich nie gesehen.
Ich auch nicht, aber sag ich jetzt mal.
So ein klassischer, großer,
sehr großer
lieber
schwedischer
Bösewicht-Typ. So wird er oft besetzt. Ich glaube, ich war vor allem sehr von den Schauspielern geflasht, von der Kulisse. Dieses 80er-Jahre-Ding steht der Serie auch gut und haben die gut und sehr unaufgeregt gemacht.
Es sieht so, was allein so an Teppichen und Tapeten und...
trostlos ist das. Sehr, sehr schön trostlos.
Ja, aber nicht nur trostlos, weil so ambitioniert. Also es ist ja nicht so trostlos, wir machen hier irgendeinen Teppich rein, sondern wir machen so ein originelles, grau-türkis-oranges Muster auf dem Teppich, dass die Trostlosigkeit in einer Art dich anschreit. Nicht einfach so eine dezente Trostlosigkeit, sondern so eine... Wow, guck, wie trostlos das hier ist.
Zumal es ja dann auch in der Ukraine spielt und das ist ja dann auch nicht der hipste Ort der Welt, auch in den 80ern gewesen. Es hat so was Schönes, Ostiges auch. Und nicht nur 80er, sondern eben Ostiges 80er. Das da wird mir immer ein bisschen warm. Aber ich weiß, dass ich immer, das ist eine Sache, die mir wirklich im Gehirn geblieben ist, wie toll ich die besetzt fand. Das passiert mir wirklich selten, dass ich jedes Mal denke, und der ist auch geil und der ist auch geil und dass sie jetzt das machen. Ich war sehr Fan.
Mich wundert das gar nicht, dass du Fan bist, weil im Grunde ist das doch so ein Horror-Monster, Science-Fiction-Film.
Nur ohne Monster. Das ist, finde ich, immer ganz gut. Ich hasse ja Monster.
Ja, außer wenn wir jetzt mal die Leute nicht zählen, wie die dann aussehen, Tage, nachdem sie halt komplett diese radioaktive Strahlung bekommen.
Ja, das bisschen Fleisch und Lappen, die am Gesicht abfallen, gut.
Aber ich habe wirklich an manchen Stellen gedacht, wie krass das als Horrorfilm funktioniert. Der halt real ist.
Ja, das stimmt.
Mit diesem ganzen Horror. Jetzt ja nicht, und ja nicht Monster im Sinne von, da taucht dann irgendwann das Monster auf, aber es ist so eine unsichtbare Gefahr. Du weißt nicht, da ist irgendwas, du siehst das, weißt aber nicht, was es bedeutet.
Und du hast recht, das ist so ein bisschen auch so Independence Day mäßig. Irgendwann wird ja da die ganze Stadt evakuiert und allein die Bilder von Leuten, die in Scharen in Busse gehen, die Haustiere zurücklassen. Natürlich dachte, war das so ein Moment, wo ich dachte, aber die Katzenhunde, ihr könnt doch nicht die Hunde da lassen. Nee, du hast vollkommen recht, das ist eigentlich ein klassischer Sarah-Thriller-Ding, ja.
Und klar hat es diese politische Ebene, aber die hat ja so einen Horrorfilm vielleicht auch
mal. Ja, und die ist wirklich, wirklich spannend, weil man die ganze Zeit den Kopf schüttelt, nachdem an Menschen, die da vor Ort waren, kaum noch Fleisch hängt, immer noch zu sagen, ja, aber das ist jetzt ja so schlimm nicht, lass mal vertuschen, was soll schon passieren. Ja, ja, irre gut.
Ich fand's mittelgut.
Ich fand's irre gut. Ich will es einmal nochmal sagen. Das stört mich, dass du es mittelgut fandest.
Ich fand das nicht schlecht. Ich fand das, was ich vorhin schon gesagt habe, wie es anfängt, wie es einen reinzieht, super. Diese ganzen Kulissen, das alles ist toll. Ich finde, es hat dann Längen. Also durch diese Folge 3 habe ich mich so ein bisschen pflichtschuldig gekämpft. Das ist, weil wirklich so eine Katastrophe nach der nächsten, so, oh, jetzt, so dieser Ablauf ist halt dann auch so dieser Katastrophenfilm-Ablauf, so, oh, wir haben ein neues Problem entdeckt, oh, was machen wir, kommen wir holen die Minenarbeiter, die wollen aber eigentlich nicht kommen, aber die müssen kommen, und dann haben die Minenarbeiter sind vor Ort, dann haben die da Probleme, das ist schon okay, das ist auch alles wirklich passiert.
Das hat dich gelangweilt? Mich hat genau, weil du sagst, weil es richtig passiert ist, stand ich die ganze Zeit mit offenem Mund da und dachte, das kann doch nicht sein, dass die jetzt einfach 500 Minenarbeiter für 2,50 Euro die Stunde Selbstmord machen lassen.
Ist zu viel gesagt. Ich fand das schon interessant, aber ich war jetzt nicht so wahnsinnig geflasht. Ich hatte viele Leute, nicht nur dich, sondern so viele Leute, die sagten, wow, ist das geil. Und ich dachte, vielleicht waren meine Erwartungen dann zu hoch.
Es ist ganz gut.
Es ist ganz gut. Lass uns jetzt nochmal kurz über die Synchronisation, über die Stimmen sprechen. Die hatten das wohl überlegt, wie sie das machen, ob sie die alle mit so einem russischen, leichten, ostdeutschen Akzent reden lassen.
Das hätte ich gehasst.
Genau, das haben die wohl auch gemerkt. Das ist eine super scheiß Idee. Und was ich dann aber komisch finde, die reden halt mit ihrem tatsächlichen Dialekt, den sie so haben. Also du hörst so ein Schotte oder keine Ahnung, ihre, klingt dann halt auch so. Und ich habe dann irgendwann wirklich auf die deutsche Synchronfassung umgeschaltet, weil ich dachte, ich finde das so weird, dass die jetzt nicht, dass die Englisch sprechen, ist okay, aber dass die so ein erkennbar britisches Englisch sprechen und dann aber so deutlich in dieser
War das nicht nur, da waren auch Amerikaner, also das war im Grunde Englisch.
Ich glaube, die haben sich entschieden, extra keine Amerikaner zu nehmen, weil das die Amerikaner wiederum verwirren würde, wenn die Leute da mit einem amerikanischen Akzent reden.
Ah, stimmt, dann war alles britisch.
Ja, oder so mit verschiedenen
Varianten. Naja, britisch hat ja verschiedene Varianten.
Und dann habe ich aufs Deutsche umgeschaltet und habe erst gedacht, es ist ja auch egal, warum soll ich mir das jetzt im Original nicht? Es ist so langweilig, über Synchronisation zu schimpfen, aber es verliert alles.
Ich habe neulich schon wieder irgendwas gesehen und wollte auch nochmal hier schimpfen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es ist unfassbar, dass es nicht mehr geht, dass es nicht besser geht heutzutage.
Und jeder 80-Jährige, der in der Serie ein 80-Jähriger ist, hört sich auf Deutsch an, als ob ein 35-Jähriger mit seiner krächzenden 80er. Es gibt doch auch in Deutschland 80-jährige Schauspieler, die
vielleicht wie 80-Jährige sind. Wir müssen das mal recherchieren. Ich kapiere überhaupt nicht, warum das immer noch einen so schlechten Standard hat. Auch immer alle Frauen, die alle so sprechen, egal was es ist. So,
ich glaube, es ist auch eine Geldfrage, aber das beantwortet auch noch nicht alles.
Nein, was heißt eine Geldfrage? Da müssen doch auch Leute nachkommen. Da müssen ja junge Leute denken, ich will mal Synchronsprecher werden, aber wir haben wahrscheinlich dann auch so eine komische Sprecherausbildung, die eben
Müsste uns das beantworten können. Der macht
vielleicht müssen wir den auch nochmal einladen.
Der lade ihn nur dafür ein, dass er uns das mal
erklärt. Vielleicht rufen wir ihn einfach wieder nur an. Hatten wir nicht die Nummer von dem? Lass uns den anrufen, nächste Folge und fragen.
Wir haben schon mal mit dem Telefon.
Ja, lass das nächste Woche machen. Das würde er schon machen. Ich fand es nur gut, auch weil ich wirklich geliebt habe, wie die einem das erklärt haben. Es hätte mich gestresst, auf Englisch nicht zu verstehen, was das Problem ist. Und es ist sehr wohl eine komplexe Geschichte, auch mit diesen Rettungsmaßnahmen. Warum kann man da jetzt eben nicht Wasser oder Sand oder von oben und von unten? Und die kriegen es immerhin einfach nur durch diese, der Politiker hat keine Ahnung, der Wissenschaftler schon, einem zu erklären, warum es geht. Selbst später gibt's dann noch so ein Trial, wie heißt das Wort?
Gerichtsverhandlung.
Selbst da wird auch nochmal, die ist, glaube ich, relativ 1:1 gefilmt, oder nee?
Das gab's in der Form.
Ach, gab's gar nicht. Achso, guck, dann also genau so, nicht das, was ich gesagt habe.
Jedenfalls nicht so mit dieser flammenden Rede, die es da wohl auch geben muss.
Aber dennoch wird auch da sogar mit Zeichen und Dingern in die Hand und so gezeigt und mich hat einfach geflasht, wie einfach ich verstanden habe. Da war ich sehr dankbar für.
Was ganz toll ist und was du dir anhören musst, es gibt einen Podcast dazu. Von den Machern.
Ja.
Die genau das erzählen, weil die sagen, so ein großes Thema ist ja, wie Geschichten erzählt werden, statt die Wahrheit zu sagen. Mhm. Und die sagen, dann ist es nur konsequent, wenn wir hier versuchen, so transparent wie möglich zu machen, wo haben wir eine Geschichte erzählt und wo sind wir ganz dicht an der Wahrheit und was ist auch ein bisschen erfunden. Wahnsinnig interessant. Ich habe, wenn du das so, ich habe mich ja gleich bei Wikipedia erst festgelesen, da gibt's schon eine Menge Zweifel an dieser Darstellung, was die so für Dinge sich ausgedacht haben, die dann nicht so echt sind.
Ja.
Aber wenn du diesen Podcast hörst, ist es so interessant, weil die einfach über die Themen sprechen, über all das, wie sie das gemacht haben, wo sie was erfunden haben, wo ein Typ dann doch komplexer ist. So teilweise ist das völlig wurscht. Die haben dieser Wissenschaftler, der sich gleich am Anfang umbringt, hatte zum Beispiel in Wahrheit Familie.
Ja.
Und das haben die einfach weggelassen, weil es einfacher ist. Sowas finde ich völlig okay.
Ich wollte gerade sagen, dass
super okay. Ja. Aber es gibt so andere Geschichten auch in der ersten Folge. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo der Politiker und der Wissenschaftler im Hubschrauber dann nach dahin fliegen. Abgesehen davon, dass man nicht mit dem Hubschrauber dahin fliegen kann, das finde ich jetzt wieder völlig wurscht. Dass der den dann so bedroht, wirft ihn aus dem Hubschrauber, wenn er jetzt nicht macht, was er sagt, so ungefähr. Ja. Das ist völlig, völlig absurd, dass das
davor passiert wäre. Aber das war doch auch nicht ernst gemeint.
Weiß ich nicht.
Ja, wenn das so nicht passiert ist, war es sicher nicht ernst gemeint. Ein Witz unter Feinden.
Wie auch.
Ein kleiner Witz unter Feinden. Ich schmeiß dich gleich aus dem Hubschrauber, warum nicht?
Ich glaube, ich habe an manchen Stellen, hätte ich da Sachen dran zu kritisieren, wo sie das erfinden. Aber das ist halt so sehr ein Anlass dazu, sich damit zu beschäftigen. Und wie gesagt, unbedingt anhören diesen Podcast. Also ich habe.
Wie heißt er? Hat der Namen? So, wonach sucht man, wenn man das will?
Chernobyl.
Ah, wow, why not?
Ja. und es wirklich, wirklich toll und interessant und du erfährst noch mehr Dinge und auch darüber, wie sie es gemacht haben und die haben gedreht zum Beispiel in Litauen, wo es so ein Kernkraftwerk, also ein abgestelltes gibt, sagt man abgestelltes Kernkraftwerk, wo haben sie ihr Kernkraftwerk abgestellt? In Litauen.
Ja, na, solange das nicht auf einem Behindertenparkplatz ist, geht das glaube ich klar auch für längere Zeit.
Ja.
Wir haben uns lange nicht gesehen mit Mikrofonen vor der Nase.
Große Empfehlung. Und man kann sich auch noch runterladen. Dieser Typ, der es geschrieben hat, hat die Drehbücher auch online gestellt, sodass du dir das auch durchlesen kannst, wie die Ursprungsfassung als Drehbuch.
Aber ich bin da wirklich, aber unterm Strich ist es ja dann doch keine Doku, sondern eine Miniserie. Ich habe Bock, den Podcast zu hören, aber mich hat es so befriedigt, dass ich gar nicht so genau wissen muss, was jetzt stimmt oder nicht. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt raus in die Welt gehe und all mein Wissen aus dieser Serie, wobei große Teile meines Tschernobyl-Wissens habe ich aus der Serie.
103% deines Tschernobyl-Wissens.
Ja, und sobald ich Graffiti sehe, ne?
Ja.
Super unentspannt.
Ich wollte gerade sagen, wie gehst du jetzt damit um, auf der Straße?
Ich war neulich im Baumarkt und Alter, also da ist es ja gebündelt, das Entschuldigung. Na, ich habe aber auch schon 2 Schluck von Glas Likör getrunken. 15% Alkohol, 13% Obst. 30.
Wahrscheinlich ist das, worauf dein Körper wirklich.
Ja, das kann gut sein. Ich fühle mich nicht mehr gut gerade. Also wir empfehlen das. Auf Sky, trotz des Players oder ihr fahrt kurz auf Dienstreise. Vielleicht kann man es im Flugzeug sehen. Kann ja gut sein. Man kann ja all diese neuen Sachen im Flugzeug sehen, wenn man nach Amerika fährt. Mhm. Auf jeden Fall, ich empfehle es sehr und du eigentlich auch.
Ich auch. Ja. Ich würde nur, also wenn euch alle Leute gesagt haben, wie unglaublich fantastisch das ist, nehmt davon 10% runter und dann ist es gut.
Sonst seid ihr wie Stefan.
Ja.
So. Ne, sonst gibt's den. Enttäuscht.
Wir rufen uns dann noch ein.
Mir ist schon warm. Wie viel haben wir schon? 28. Oh Gott, wir machen jetzt noch.
Wir machen jetzt flott.
Wir machen Fleabag.
Ja. Super, angucken, weiter.
Ja, next. Zweite Staffel war es, ne? Jo. Fantastisch mit dem super heißen Typ aus, mit Moriarty.
Andrew Scott.
Oh, ich finde den so heiß, das ist ganz schlimm. Ich habe den richtig, also Fleabag,
wir hatten schon mal, die Leute sollen sich gefälligst die Folge.
Die zweite Staffel von Fleabag ist fantastisch.
Wir haben irgendwann über die erste Staffel geredet.
Ja, also man denkt ja immer, kann da eine zweite Staffel jetzt auch noch gut sein? Ja.
Ganz, ganz fantastisch. Läuft auf Netflix.
Läuft es auf Netflix?
Läuft auf Prime.
Läuft es auf Prime?
Ja.
Willst du noch ein drittes anbieten? Ich weiß nicht, wo es läuft.
Es läuft auf Prime.
Es spielt der böse Moriarty aus Sherlock mit. Das ist Andrew Scott, der mega heiß ist. Und der spielt den, ich glaube, er hat auch, sein Name ist in der Serie Hot Priest.
Ja, die
haben ja da alle keine Namen. Ja. Und der ist tatsächlich ein Hot Priest, in den sich Fleabag weiß man auch nicht. Verknallt?
Ja, klar.
Schon, ne?
Logisch.
Ja, es ist ganz, ich finde den so unglaublich heiß. Ich habe den
treffen,
gestalkt.
Die treffen sich auf der Verlobungsfeier von den Eltern.
Ja. Der soll nämlich die Eltern vermählen.
Frau.
Oh, die habe ich schon wieder ganz vergessen. Wie toll.
Olivia Colman als Stiefmutter ist sie dann nicht.
Aber das nennt man, glaube ich, so. Wenn der Papa eine neue Frau heiratet, dann ist das die Stiefmutter.
Ist auch ihre Patentante.
Ja.
War die beste Freundin der gestorbenen Mutter.
Ja, und ist furchtbar. Unglaublich.
Fantastisch. Bösartige
Frau.
Schlimme Person überhaupt.
Ja.
Es sind alle ganz toll, aber dieser Andrew Scott, diese Priesterfigur.
Oh, mir wird ganz warm.
Ich finde das so interessant. immer wenn ich sowas sehe, also sei es Moriarty oder jetzt danach, denke ich so, wow, der ist ja heiß.
Ja.
Und dann fange ich an, nach Bildern von ihm zu googeln und denke so, der ist überhaupt nicht mein Typ. Der ist so heiß, weil diese Rollen so heiß sind. Und er spielt das super, schon klar.
Ja,
aber diese
natürlich.
Rolle von diesem Priester, der unser Herz erobert, weil er irgendwann Phoebe, also die Hauptperson, auch die es geschrieben hat, geht irgendwann vor die Tür und raucht da ein oder sowas und er kommt raus und ich glaube, sie ignoriert ihn und er dreht sich irgendwann um und sagt so was, fuck you. Das ist so die, das ist so, wow, du sitzt da so und denkst, man muss sich das, es ist ganz schwer, das zu erklären.
Ja.
Die Rolle ist fantastisch, alle Rollen sind
super. Aber ich finde den auch heiß, ohne Moriarty.
Okay.
Ich habe ja auch, der ist ja schwul und ich habe ein ganz tolles, er redet aber überhaupt nicht über sein Privatleben, ein tolles Porträt, sagt man. Also erstens ist es verwirrend, weil ich den immer noch unfassbar heiß finde. Oft denke ich dann, wenn jemand schwul ist, das ist ein bisschen weird, aber aus meinem Körper weiß dann sofort, nicht, dass es sonst, dass ich da jetzt nur noch klingeln müsste und könnte den heiraten, aber normalerweise
wobei,
weiß mein Körper...
Wobei, du bist doch prominent.
Funktioniert
macht
nicht.
Ihr, ist das ein Leuchter,
ich habe vielleicht auch die Adresse schon rausgefunden.
Okay,
ich möchte, ich war nur noch nicht da.
Er hat mich aufgemacht.
Ich finde den toll. Und der ist auch, ich glaube, der ist ein cooler Typ. Der tickt auch nicht so richtig. Ein sehr gutes Porträt im Guardian über den gelesen. Über dessen eine merkwürdige Zerrissenheit. Der ist wohl sehr, sehr, sehr überfreundlich, gleichzeitig sehr so, ich kann nicht so viele Menschen, entschuldigt sich dann aber dafür ganz doll. Ich glaube, ich liebe den sehr. Der soll wenigstens mein Vater sein. Ja, ich dachte gerade, Freund,
der
das
soll
ist
mein
mir.
Vater
ich, weil der,
sein?
Ich möchte den, dass der mich gut findet. So. Andrew Scott soll mich gut finden.
Ja,
so, jetzt ist
ja.
es raus. Punkt. Und dann kann er dich ja auch gut finden, falls du daran Interesse hast. Es ist eine sehr tolle Staffel und ich glaube, es ist auch. Die letzte, richtig? Das wirkte am Ende so und ich glaube, die wollte sowieso gar keine zweite machen und hat dann aber doch und, oder?
Genau, es hat einen richtigen Schluss. Es ist eigentlich auf so eine Art auch zu Ende erzählt, ohne das jetzt zu spoilern. Und ich glaube, Amazon hätte das schon sehr, sehr, sehr gerne, wenn es noch eine dritte gäbe.
Ja.
Also wer weiß, vielleicht fällt ihr ja irgendwas ein. Es ist aber, sie ist so toll. Diese Dialoge sind so toll, wie es geschrieben ist. Es ist so fantastisch. Es ist originell. Ich habe immer das Gefühl, dass das so echt ist. Also zu sagen, es wirkt wie eine Doku, ist Quatsch, weil es ist erkennbar auch eine Comedy-Serie und es ist erkennbar fiktional. Und trotzdem habe ich das Gefühl, du kommst diesen Figuren so nah, was wirklich atemberaubend ist.
Weil es auf so eine, das ist so mammelchorig gespielt. Die Dialoge sind gar nicht so gemammelt, weil die dann doch zu Comedy und genau, sehr, sehr auf den Punkt. Es wird gar nicht viel geredet, aber was immer gesprochen wird, haut einem sofort eine Backpfeife rechts und links. Es ist auch sehr, sehr bedrückend, was ich liebe.
Es ist ja auch ernst. Also die erste Staffel hat ja einen richtig düstere Erkenntnis am Ende, was da passiert ist. Ja.
Genau, total auf den Punkt und trotzdem so gespielt oder weil es so still ist oder weil nicht so viel gesprochen wird, wirkt es sehr natürlich trotzdem.
Diese Priestersache auch, die ist gleichzeitig so Anlass für ganz viel Witze und Flirten mit dieser Idee, könnten wir eigentlich Sex haben miteinander. Und dann wird das aber auch irgendwann ernst. Also es ist gleichzeitig Anlass für größte Komik und für eine ernsthafte Diskussion von Liebe, Sex, Glaube,
und Zärtlichkeit. Zärtlichkeit.
Naja. Also
Wolfgang, das ist doch das berühmte Dreierkombo, die berühmte Dreierkombo.
Erinnerst du dich noch an die Szene bei der Therapeutin? Es gibt so in der zweiten Folge, glaube ich, eine Szene, wo sie bei der Therapeutin sitzt und die sich so die Unterarme so eincremt.
Nee.
Was?
Ich habe
alles ist
am
das
Anfang
schon
des Sommers gesehen.
Hättest du noch mal gucken müssen.
Okay, guck ich noch mal.
Es ist alles toll. Und das ist wahnsinnig schade. Wäre eigentlich gut, wenn es jetzt zu Ende wäre. Das ist aber auch gleichzeitig unerträglich.
Ich wollte gerade sagen, es wäre unerträglich. Aber man dachte ja schon nach der ersten Staffel, wie sollen die denn da jetzt noch eine zweite gute machen? Und dann haben sie es natürlich geschafft. Aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Stichwort, wenn wir gerade das Thema wechseln. Ich habe die gerade eben, bevor ich
hergekommen
bin.
Wer wechselt das Thema?
Ich. Episodes habe ich jetzt die letzte Folge, ist auch die offizielle letzte Folge von der fünften Staffel gesehen. Und ich bin nicht mehr emotional involviert. Ich überrasche dich jetzt damit ein bisschen. Wir sind mit Fleabag durch.
Ja.
Ne? Angucken, fantastisch.
Unbedingt angucken. Ja. 11 von 10 Sternen.
Ich wollte auch über Episoden nicht viel reden, aber das lag noch bei mir im Ordner rum. Und ich dachte, ach komm, ich muss das jetzt mal weggucken. Das nervt mich sonst, weil ich immer denke, ich muss es gucken. Oh Gott, wie erklärt man es nochmal? Im Grunde spielt Matt LeBlanc, der Joey aus Friends, sich selbst, der inzwischen grau ist, ein bisschen zugenommen hat und spielt einen semi-erfolgreichen, auch leicht dummen Schauspieler. Also sich selbst, oder man weiß ja nicht, wie der jetzt tatsächlich ist, aber so. Und zwei britische Autoren, die in L.A. wohnen und für dem Sachen schreiben. Und das war drei Staffeln lang ziemlich gut, fand ich. Du fandst es auch super, ne? Bei der vierten war ich, glaube ich, schon nicht mehr ganz bei. Und die fünfte, es ist mir so ein bisschen zu auch bedrückend, aber auf eine nicht schöne Art, weil die Autoren ja permanent unglücklich sind, weil denen ja nie irgendwas Gutes passiert. Und man dauernd denkt, geh doch zurück nach England, ich ertrage nicht, wie wenig dieses L.A. zu euch passt. Mich nervt auch die ganze L.A.-Haftigkeit, dieses permanente Wandern da auf diesem, da wo immer alle waren. Ich weiß nicht.
Wie toll ist diese blonde Produzentin?
Ja, die ist schon toll, aber ich kann, irgendwie habe ich jetzt die letzten zwei Tage noch schnell die fünfte Staffel durch und hatte gar kein Herz mehr dafür. Hast du es fertig gesehen?
Ja.
Ist auch fertig jetzt, offiziell, glaube ich.
Ich hab's, aber es ist auch schon länger her, dass ich es geguckt habe.
Ja, liegt auch schon ewig rum bei mir. Nee.
Ich fand das immer noch toll. Also das hat ja, da merkt man, die mussten ja mehrmals wieder neu Anlauf nehmen, obwohl es eigentlich zu Ende erzählt war. Ich weiß gar nicht, ob ich so emotional involviert bin, aber ich finde, die Komik funktioniert immer noch. Die haben ja so eine merkwürdige Art von Timing, aber ich würde es auch in kleinen Dosen nur empfehlen, weil du merkst schon, dass dieses hat so eine spezielle Art von langsamem Erzählen und
aber es ist immer das Gleiche. Ist mir gerade erst aufgefallen, wo du es gesagt hast. So, die Autoren schreiben irgendwas, müssen aber auch mit anderen blöden Autoren arbeiten, sodass sie permanent um ihren Humor kämpfen müssen. Mhm. Matt LeBlanc denkt die ganze Zeit nur ans Vögeln und sich selber und zerbombt den permanent so Ideen. Und das ist super lustig. Zwei Staffeln lang und dann passiert nichts mehr.
Ja, aber dafür erfinden sie nochmal sehr hysterische Figuren. Dieser eine, der zeitweise der Chef wird. Der so ein Sexmonster ist.
Den fand ich, glaube ich, auch heiß.
Ja, natürlich fandst du den heiß.
Was ist denn los mit mir? Stimmt, hi.
Und das war schon als Figur erkennbar so, wir müssen jetzt noch was drauflegen, damit es jetzt nochmal wieder aufregen
wird. Ja, aber das ist doch nicht gut dann.
Ich fand es am Ende gut genug. Ich hatte trotzdem Spaß. Es ist nicht ganz falsch, was du sagst, aber ich hatte am Ende genug Spaß.
Also ich bin durch. Ich war richtig froh, als das jetzt vorbei war und dachte, gut, weil die liegen dann immer noch rum und ich weiß, dass du die gerne magst und denke, wenn du die so gerne magst.
Guckst die für mich?
Ein bisschen. Oh. Also ich denke dann wirklich, aber wenn Stefan das so gut findet, dann ist das noch gut. Also muss ich das noch gucken und jetzt habe ich mich da so ein bisschen
durchgeguckt.
Ist nicht so schlimm, ist ja auch Schluss damit. Und ich kam auch gerade nur durch Zufall drauf. Was hast denn du sonst noch geguckt?
Ich habe The Letdown geguckt, die zweite Staffel. Ich weiß, haben wir da je drüber geredet?
Nee, aber jetzt fällt es mir wieder. Du hast gesagt immer, ich soll und ich habe es aber nicht gemacht oder irgendwas. Was waren das nochmal?
Das war eine australische Serie. Die erste Staffel kam vor 2 Jahren über eine Mutter.
Ach das, ja.
Die eigentlich über eine Mutter, die gerade ein Kind geboren hat.
Und aber super realistisch, die Probleme von...
Und die ist super überfordert damit. Es ist so schonungslos und lustig. Und ich glaube, ich habe jetzt keine eigene Erfahrung, ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wahr.
Das habe ich auch gehört. Ich habe 3 Folgen gesehen, fällt mir gerade ein.
Ja.
Es hat mich nur nicht genug gekickt, weil ich dachte, Kinder, es nervt.
Komischerweise dafür, dass ich mit dem Thema nichts anfangen kann, hat mich das komplett gekickt. Und jetzt kam die zweite Staffel, da ist das Kind 1 Jahr alt und es fehlt komplett irgendwie diese Natürlichkeit. Die mussten sich dann irgendwie so anstrengen, jetzt noch wieder so Hindernisse einzubauen und der Mann zieht nach Adelaide und das hat nette Momente, aber das erste hatte für mich so was Zwingendes. Das war so erkennbar geschrieben von jemandem, der das erlebt hat und dachte, ich muss dieses Elend, ein Kind bekommen zu haben, was man ja liebt und was muss ich in so eine Serie schreiben. Das war so zwingend und deswegen so lustig. Und die zweite Staffel kann man gucken, aber muss man wirklich nicht.
Ich finde es so schade, dass man, gibt es Serien außer vielleicht Fleabag, die tatsächlich aufhören, weil sie wissen, weil ich habe ja auch Handmaid's Tale gesehen, die neue Staffel, die ich ja ich liebe das sehr und auch die war vollkommen okay. Aber es ist jetzt wirklich so ein bisschen auch bei Handmaid's Tale so, dass man denkt, ja, schon klar, du bist immer noch in Gilead. Ja,
ist die nicht nochmal extra wieder reingegangen oder
sowas? Exakt. Und es wird eine Staffel lang versucht, aus Gilead rauszukommen. Und bei der zweiten Staffel war es ja schon so, ach so, du bist jetzt draußen, aber gehst freiwillig zurück. Okay, warum nicht? Nach der dritten wirst du doch dann hoffentlich so. Hm. Und da denkt man irgendwann, das war schon so toll und bedrückend. Man könnte doch einfach nur die Atwood-Geschichte fertig erzählen. Ich glaube, die ist auch fertig erzählt, ohne sich danach eine ganz eigene Serie auszudenken.
Aber das Interessante ist ja, warum hören wir nicht auf zu gucken?
Weil
man ja schon irgendwie dran hängt. Nein, ich weiß.
Aber ich bin langsam genervt, weil ich wirklich denke, I get it, du willst dein Kind da rauskriegen und ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass sie in der dritten Staffel, dann ist ja schon eins von ihren Kindern draußen und weil nicht mehr viele eigene Kinder drin sind, die man rausbringen kann, versucht sie dann alle anderen Kinder rauszubringen, die noch, weißt du, was ich meine? Und dann denkt man schon, klar, lass mich raten, was in der vierten Staffel, weil das Kind ist ja das Einzige, was sie da hält und die werden einfach ihre Ursprungstochter für 10 weitere Staffeln in Gilead verstecken, damit Elizabeth Moss permanent rein und raus und rein und raus kann. Und das ist so der Punkt, wo ich denke, Manu, das gefällt mir nicht. Aber ja, ich habe es trotzdem geguckt. Aber ich wünschte, die würden mal aufhören, sodass man denkt, ich wünsche mir, es würde weitergehen und es würde nicht weitergehen. Ich will ab und zu auch mal nicht kriegen, was ich möchte. Das möchte ich nicht meiner Therapeutin erzählen. Das ist super unsympathisch. Und du, so, wenn einer sich das nicht aufschreiben sollte, dann du.
What?
Ja, du, das ist zu viel Macht in deiner Hand. Du bist so jemand, der hält mir. Wir wollen ja gleich
genau,
S4 essen. Ja, genau, deswegen will ich das nicht. Ich sehe uns gleich bei S4 sitzen und ich darf nur den Reis essen. Denn so wärst du.
Aber du würdest es ja wollen.
Du wärst ein guter Diktator. Doch. In deinem kleinen eigenen Land, wo viel Graffiti drum liegt, da wärst du so. Ich versuche hier serienübergreifend Geschichten zu erzählen. Ja, diese Macht möchte ich nicht. Vergiss es wieder, dass ich das gesagt habe. Okay. Wenn ich Sachen nicht haben kann, ist es mir total egal.
Ich streich's mir gerade wieder durch.
Ja, streich sie durch. Mir gefällt, dass du viel handschriftlich machst auf so einem super niedlichen Blog.
Ja.
Was ist das? Ein Schäfchenblog. Oh Mann, ich wollte Schäfchenblog sagen, bevor du es gezeigt hast. Ich wollte wirklich raten, ob es ein Schäfchenblog ist.
Schon das Schaf.
Ja.
Ich weiß nicht, warum ich das habe. Da habe ich irgendwann mal...
Hat dir jemand geschenkt wahrscheinlich.
Habe ich vor 40 Jahren oder so zum Geburtstag gekriegt, als es passend war noch jemandem.
So,
ich habe so viele Sachen noch geguckt.
Ja,
genau, letter uns mal durch. Special habe ich geguckt. Ich habe heute vorher noch mal in meine Netflix-Historie geguckt. Mhm. Hast du das mal gemacht?
Ja, aber dann habe ich mich geschämt.
Ja, ich auch. Ich habe trotzdem geguckt. Ich wusste auch gar nicht mehr, was Special ist. Special ist die so eine kleine, winzige Comedy-Serie von einem Typen, der schwul ist und behindert. Der heißt Ryan O'Connell hat wie viele Serien wir schon hatten mit Leuten, die Zerebralparesie haben.
Ah, ist das das?
Cerebral Palsy, das haben die auch in Speechless,
wollte ich genau, wenn man.
Also eine frühkindliche Hirnschädigung.
Ja.
Erzählt, es ist im Grunde sogar autobiografisch, der ist 20 oder sowas, fängt jedenfalls so an, so sein eigenes Leben zu leben, fängt auch einen Job an und hat vorher einen Autounfall und erzählt allen Leuten bei dem Job, dass so seine sichtbare Behinderung, dass er nicht so gut laufen kann, dass das die Folge ist von dem Unfall und nicht, dass es Folge ist von der Behinderung, also macht den Leuten da irgendwie was vor.
Ja, weil ihm das peinlich ist.
Genau.
Ja.
Gleichzeitig ist er schwul. Und es ist dann, ich glaube, es sind auch nur so 15 Minuten lang, die einzelnen Folgen. 6, 7, 8 Folgen, 15 Minuten. Ich habe vorher gedacht, wenn du dir das anhörst, so halb autobiografisch, schwuler, behinderter Comedy-Serie über sein Leben.
Ja.
Und es ist nicht schlecht. Es ist gar nicht perfekt.
Netflix, sagst du, ich schreib mal auf, dann vielleicht möchte ich.
Es ist nicht perfekt, aber es ist nicht ein Zehntel so peinlich, wie man vielleicht denken könnte, wenn man sagt so. Das klingt aber jetzt sehr gewollt nach so alle.
Aber ist es lustig?
Ja.
Und auch berührend oder nur lustig?
Weil lustig und berührend.
Mhm.
Wie gesagt, beides nicht auf die 12.
Mhm.
Aber es funktioniert. Das ist geil. Kann ich so für mal zwischendurch mal so ein paar
Folgen. Wenn das nur so 15 Folgen ist, dann kann man sich das ja beim Bügeln, was du und ich regelmäßig und super gern machen, angucken.
Ja.
Ja.
Kann ich, gibt so halbe Empfehlung.
Ich habe noch Confession Tapes geguckt. Ich hatte wieder so ein Crime. Ich habe viel mit Crime verbracht den Sommer. Ich habe auch viele. Ich glaube, ich sollte mal einen Podcast über Podcasts machen. Ach nee, ihr habt doch jetzt nicht. Habt ihr nicht einen Podcast über Podcasts? Über Medien? Macht nicht irgendwie.
Nee, wir haben Artikel über Podcasts.
Ah ja, ich wollte immer mal einen Podcast über Podcasts machen. Ich habe so viele gehört und so viel Kack gehört, dass ich zwischendurch auch das Gefühl hatte, ich glaube, wir sind nicht so schlecht, du und ich. Nein, nicht, dass ich das bezweifelt habe, aber du weißt schon, was ich meine. Manchmal denke ich zumindest, sollte ich mir nicht mehr aufschreiben und Namen und Zahlen und sollte das nicht professioneller sein?
An manchen Stellen weniger ehrlich zu sein, dafür sympathischer vielleicht zu wirken.
Ja, weil wir kommen
Seit ich andere Podcasts höre, weiß ich erst, wie gut wir sind.
Es gibt so viel Mist da draußen, so Crime-Sachen, wo Leute, Sidekicks sind wieder ein Ding. Wusstest du das? Dann gibt es so einen Typen, der erzählt, die liest im Grunde Wikipedia über den Heidemörder oder was weiß ich vor, sowohl in Englisch als auch auf Deutsch. Und dann gibt's immer einen im Hintergrund, der sagt, was? Und dann wiederholt der erst, also so ein Sidekick, der wirklich sagt, wie und das stimmt. Und dann sagt der andere, ja. Und der hat dann so einen Redeanteil von 10% und der Rest liegt nur so wie...
10%?
Ja, der Sidekick.
Und der Sidekick hat 10%?
Ja? Ach, du findest es viel?
Ich versuche gerade einen Sidekick zu machen, in genau der Form, wie du beschrieben hast.
Aber dafür redest du zu viel, weil die anderen die Sidekick...
Entschuldigung!
Nur wenn du der Sidekick... Also egal, jedenfalls habe ich viel Mist Podcast gehört. Ich glaube, ich mache einen Podcast über Podcast. Aber ich habe auch die Confession Tapes gesehen und dachte... Also hast du das gesehen? Nee. Kennst du? Ist im Grunde so Doku, einzelne abgeschlossene Folgen über Menschen. Also im Grunde ist es so wie Making a Murderer, nur in ganz klein. Ein Dreiviertelstunde, ein neuer Fall von Leuten, denen quasi unechte Geständnisse aus dem Rücken geleiert wurden von Arschloch-Polizisten in Amerika. Der Klassiker eigentlich. Ja. Und das ist ein bisschen lustig, weil ich dachte, ach cool, dann ist das ja wie Making a Murderer, nur immer mit einem neuen Fall. Wie cool könnte das sein? Und dann guckt man zwei Folgen und dann fällt dann wieder ein, was so unerträglich ist an Making the Murderer, nämlich diese Ungerechtigkeit. Und dann konnte ich nur drei Folgen sehen, weil ich dann gemerkt habe, das stresst mich zu sehr, womit die durchkommen, wie die, also da kennt man inzwischen ja alles. Aber The Confession Tapes ist insofern so ein bisschen cool, weil da wirklich permanent, glaube ich, halbwegs unschuldige Leute sitzen, denen wirklich das so rausgequetscht wird mit nicht essen und nicht trinken und nicht atmen dürfen. Und das macht einen dann ganz kaputt. Und
oh, nicht
und
atmen so. Dürfen hält man auch nicht lange durch.
Ja, und kein Wunder, dass man sofort sagt, ja, ich habe 3 Familien und 5 Hunde umgebracht.
Also 3-4 Tage hältst du höchstens durch.
Ja, ich habe es 3-4 Tage ohne Atmen geschafft. Danach wird halt, dann brauchst du eine Pause mit Atmen, aber das geht bis dahin.
Dann kannst du auch wieder nochmal.
Das geht wieder. Fand ich aber trotzdem irgendwie gut, aber auch ein bisschen unerträglich. Das habe ich noch geguckt, sonst eigentlich nur noch Bachelorette, den ganzen Love Island, Paradise Hotel.
Lass uns kurz noch über Years and Years reden, obwohl man sie nicht sehen kann. Ja. Also nicht offiziell.
Das war ein Vorschlag von dir, den ich dann fast besser fand als du selber.
Ja. Fällt mir nämlich ein zum Thema, hab's nicht weiter gucken können, weil es so unerträglich war. Years and Years ist eine britische Familienserie, 6 Teile und einerseits einfach eine Familienserie, wir mit so ein bisschen verzweigt, wie die vor sich hinleben, so Familien halt.
Ja.
Spielt in der Zukunft, also fängt in der Gegenwart an und spielt dann so die nächsten 10, 15 Jahre in der Zukunft. Am Anfang sehr schnell geht es in die Zukunft.
Ja.
Und der Hintergrund ist, dass im Grunde alle unsere Albträume wahr werden. Ja. Donald Trump wird wieder gewählt, danach wird Mike Pence amerikanischer Präsident. Die fangen Krieg mit China an, Russland besetzt die Ukraine. Das ist alles gar nicht wirklich das Thema, aber das ist so der Hintergrund, vor dem das dann.
Es ist ein bisschen eigentlich eine Familie, es ist ein bisschen wie Parenthood oder Brothers and Sisters, so diese typischen amerikanischen, ist aber britisch, Familienserie oder This Is Us oder was auch immer. Mhm. So eine große Familie mit 3 Familienbaustellen, erstmal ganz normal, aber eben genau hinter diesem Hintergrund, wir werden alle sehr bald sterben und es ist unfassbar realistisch und furchtbar. Und das ist der Hintergrund.
Genau. Es in Großbritannien mit Emma Thompson spielt so eine populistische Politikerin, die dann da an die machen. Eine fantastisch bösartige Rolle, auch super. Alles ist toll. Ich liebe das Ambitionierte daran zu sagen, so, wir gucken jetzt mal, was passieren kann, wie das jetzt hier so weitergeht mit uns. Und ich habe wirklich nach 3 Folgen aufgehört, weil es mich so deprimiert hat. Weil ich dachte, es ist so echt so nah. Und wenn ich so deprimiert sein will, dann gucke ich einfach Nachrichten und nicht noch solche Fernsehserien. Obwohl es toll ist.
Was sind das? 6, 5 selber? 6. Ich habe alles geguckt. Ja, es ist toll. Es ist ein bisschen, also das Tolle daran ist, dass es wirklich sehr realistisch scheint, weil es ja gar nicht um Aliens, Monster geht, sondern nur, ne, wenn Trump weitergewählt wird, dann ist es realistisch, dass das und das passiert. Und ich mochte sehr, dass es dennoch der Hintergrund war. Dass es einem nicht so mit dem Zeigefinger sagt, sondern du guckst dennoch eine Familiengeschichte, die unter diesen politischen Sachen leidet oder zumindest natürlich berührt, von diesen Sachen berührt wird, so wie jeder von uns berührt wird von Sachen.
Weil in dem Fall sogar, das fällt mir jetzt gerade ein, Atom spielt da ja auch eine Rolle. Es gibt tatsächlich einen Atombombenabwurf auf so eine Insel und ein Familienmitglied ist da in der Nähe so.
Das ist schon toll, was mir ein bisschen auf die Nüsse ging und ich glaube, du hast es dann nicht mehr mitbekommen, wenn du nur 3 Folgen gesehen hast. Die fangen irgendwann dann doch zeigefingerig an, im Sinne von, bitte achtet darauf, wenn wir wirklich jetzt, wir vor allem, Trump nochmal wählen oder Stellvertreter dafür irgendwann die AfD oder was auch immer. Es geht im Grunde um diesen ganzen Rechtsruck auch in Europa. Dann kann das und das passieren. Bitte habt das auf dem Schirm. Und das wird manchmal so, auch so durch so sehr lange Monologe der Hauptfiguren. Also gerade die letzten 3 Folgen, da siehst du eine Menge Zeigefinger. Und ich frage mich so ein bisschen, naja, vielleicht braucht es das aber auch, um eventuell doch den einen oder anderen AfD-Wähler dabei zu erwischen. Ich bin jetzt ja nicht die schlauste Person auf der Welt, aber ich denke, ich hätte es auch kapiert ohne den Zeigefinger. Und ab Zeigefinger findet man es nicht mehr realistisch, finde ich. Weil dann hat sowas von Schulvorstellungen. So. Und die Lehrerin sagt jetzt, was haben wir daraus gelernt? Das darf nie wieder passieren.
Es hat auch was von Black Mirror, weil es so ein bisschen auch so um Zukunftstechnologien und sowas
geht. Oh ja, aber so sehr nebenbei auch. Das fand ich auch ganz cool.
Fand ich aber auch unerträglich.
Also ich mag ja Black Mirror.
Und es hat natürlich den fantastischen Russell Tovey.
Den mögen wir.
Den mögen wir sehr.
Den mögen wir. Ja, der spielt nicht lange mit.
Also wenn man da irgendwie drankommt, ich hoffe, dass es auch irgendwer nochmal in Deutschland
ist. Years heißt das, vielleicht kann man das sogar irgendwo auf BBC irgendwas streamen
in England
oder so.
Muss man halt nach England fahren in dem Fall.
Ja, naja, aber in dem Fall kann man ja nach England fahren. Ist ja auch gar nicht so weit.
Ja.
Und solange es noch, muss man sich ein bisschen beeilen, man weiß ja nicht, was da noch passiert.
Ich mochte das, wie du jetzt auf die Uhr...
Ja, es ist Zeit, man muss sich beeilen, wenn man noch schnell entspannt nach England fahren will.
Ja, apropos beeilen.
Ja, Ja, okay. Ist ja gut. Dann meinst du, kommen wir jetzt zu unserem Main Act?
Alter.
Ich meine, wo ist denn da die Fairness geblieben? Okay, das Sommerhaus der Stars. Ich sag mal von vornherein, wir werden jetzt, glaube ich, nicht groß anfangen, ernsthaft zu erklären, wer alles dabei war, außer du hast es dir aufgeschrieben, wir ranten jetzt einfach eine halbe Stunde durch, weil es schon wieder die schönste Sendung des Sommers ever war. Ich will als ganz klein, ich weiß nicht, ob das vielleicht Sinn, als so einen kleinen Teaser darauf, falls irgendjemand es nicht gesehen hat, wie toll es ist. Ich habe das zusammen mit meinem sehr freundlichen Mitbewohner gesehen. Der ist ein freundlicher Mann, weil er guckt all die furchtbaren Sachen mit mir, beschwert sich nicht und wird sogar langsam Fan davon. Und der war die ganze Staffel über war so, wow, aber das ist jetzt schon sehr krass, ne? Das ist nicht normal. Und dann habe ich gesagt, hold my beer, und wir haben von Staffel 1 nochmal angefangen, und der hatte Tränen in den Augen, weil er schon in Staffel 1, ich will nochmal an die stinkende Jeansjacke von René Weller erinnern, die komplette Durchdrehung, weil die ein bisschen gemuffelt hat. Und es steht dem in nichts nach. Die aktuelle Staffel ist irre.
Es ist so süß, dass uns das begleitet in diesem Podcast. Ja, unserem,
das war unser erster Podcast.
Weil die Pilotfolge, ja. Da haben wir darüber geredet.
Ja, das war, wo du Tränen gelacht hast, weißt du noch? Weil ich nach die Frau von René Weller
bin ich kurz fast ohnmächtig geworden vor Lachen.
Aber es war auch schon wieder toll. Ich wusste nicht mehr genau, was das war. Und sie ist doch eine sehr verschnittene Frau. Sie hat ja sehr viele Schönheits-OPs gemacht. Und ich glaube, die Sache, die ich dir erzählt hatte, war, wie sie vor laufender Kamera sagt, dass sie Schönheits-OPs vollkommen in Ordnung findet. Das wäre nur problematisch, wenn man dann das Gesicht, wenn das so eine Fratze wäre. Und das sagt sie halt mit der schlimmsten Fratze der Welt. Das war sehr schön. Aber ja, kommen wir zur aktuellen Folge. Hast du dir Sachen aufgeschrieben und möchtest sagen, wie Leute heißen, oder ignorieren wir uns komplett und werden einfach nur hysterisch?
Lass mich mal versuchen, meine Gefühle dabei zu beschreiben. Ja. Ich war ja am Anfang sehr skeptisch. Ich habe ja, also die ersten Staffeln, ich fand das irgendwie so assi, aber so unangenehm assi. Und
hä, warum sagst du das mit so einem schlechten Gesicht? Assi und unangenehm assi ist doch das Tollste daran.
Das desillusioniert einen in einer Weise darüber, wie Menschen sind, was wirklich atemberaubend ist. Und ich gehe ja schon ich bin kein großer Menschenfreund. Ich habe durchaus schon als Voreinstellung eine sehr, sehr schlechte Meinung von fast allen Menschen.
Deswegen
und dann,
sind wir uns so schön.
Ganz genau. Und dann guckst du dir das an und dann denkst, es ist noch viel schlimmer, als ich es mir ausgemalt habe.
Ja.
Und das Tolle und Schlimme daran ist, im Vergleich zu Big Brother funktioniert ja dadurch, dass sie die ganze Zeit denen was Böses tun. Und jetzt machen wir das hier und jetzt nehmen wir ihnen noch das weg und gucken, was dann passiert. Und es ist aber die ganze Zeit, wie der Name Big Brother schon sagt, gibt es so einen, der von oben daran schraubt. Das Prinzip und das Fantastische und Unerträgliche an Sommerhaus der Stars ist, dass die fast nichts machen müssen. Du sagst einfach, du nimmst so Paare, packst die in so ein Haus, gibst ihnen Alkohol und Nudeln.
Ja.
Und dann musst du nach 2 Tagen nur noch aufpassen, dass sie sich nicht umbringen gegenseitig.
Na, und du machst Pärchenspiele, die möglichst schlecht für die Pärchen ausgehen. Das ist immer irgendwas, wo die Kommunikation, wenn eine Kommunikation zwischen einem Paar nicht ganz so gut funktioniert, da haben die genau das richtige Spiel dafür, um eine Trennung zu forcieren.
Meine Arbeitshypothese, seit ich das gesehen habe, ist, Paare können gar nicht kommunizieren. Das Wesen von Paaren ist, dass sie wie schlimm die alle sind, alle Paare, alle.
Ja, ich weiß, ich habe noch Nico Schwanz mit seiner Freundin, die immer gewinnen wollte, weißt du, die so durchgedreht ist, wenn man nicht gewinnt. Ich weiß gar nicht mehr, sag mir nochmal kurz, wer jetzt in der aktuellen Staffel war. Ich bin gerade bei Staffel 3.
Elena und Mai.
Ja.
Meine Lieblingsfernsehszene aller Zeiten. Es gibt also so ein Spiel, bei der die Frauen sitzen in so einer Vorrichtung mit so einem Trichter über dem Kopf, wo sie irgendwie so Schleim reingeschüttet kriegen, wenn der Mann falsch die Frage beantwortet. Die Frauen.
Ja. Stopp, wir müssen davor noch sagen, für Leute, die es nicht kennen, ich freue mich darauf, dass du mir das gleich nochmal erzählst, die Szene, aber das Ding bei Elena und Mike ist, dass sie eine sehr kleine, sehr dünne, sehr schöne, wie ich finde, hardcore cholerische Frau ist, also hart cholerische,
das
und der
würde
Mike
sich aus, ja.
Genau, und die ganze Zeit im Grunde einfach nur durchdreht, und Mike beschlossen hat, wenn ich mit dieser Frau, ich glaube, die lieben sich wirklich, die haben ein Kind zusammen, ich glaube wirklich, dass die sich lieben, und
sein
Deal damit umzugehen ist, glaube ich, einfach, wenn immer die durchdreht, bleibe ich ruhig, lache vielleicht noch drüber, aber ich rege mich nicht auf, denn sonst wird es schlimm. Das war wirklich ganz toll.
Frauen stellen ihren Männern Fragen, die von ihnen handeln. Das erkläre ich jetzt irgendwie unnötig kompliziert.
Ne, über die Beziehung oder über Beziehung, ihre Charaktere, genau, oder Vorlieben oder so.
Und sie sitzt da und die Frage lautet, was ist meine größte charakterliche Schwäche? Und er so, man sieht auch schon, der schwitzt schon so, weil er weiß so.
Es gibt auch abpassen. Eine richtige Antwort, das muss man schon noch dazu sagen. Er soll jetzt nicht raten, sondern es gibt irgendwo eine richtige Antwort auf die Frage von wegen, wie gut kennt ihr euch?
Na klar, er muss die richtige Antwort geben, sonst kriegt sie Schlamm. Und er so, weiß ich nicht, dass du so schnell mal in die Luft gehst. Du spinnst ja wohl, das ist nicht mein größter Fehler. Und es ist
komplette Explosion in einem Comic, würden Fischgräten und Würfel
fliegen. Du bist so dumm, du bist so scheiße. Ich kann diesen Tonfall nicht so gut reden. Und es ist wirklich in 5 Sekunden das Ganze an dieser Beziehung. Ja. Es gibt dann auch noch so Varianten. Eine andere Frage, die sie noch stellen muss, ist dann irgendwie, welches Körperteil an mir gefällt mir nicht? Und er so, du siehst wirklich totale Panik in seinen Augen. Weiß ich nicht.
Sagt dann
Beine,
irgendwas?
Beine?
Hände?
Nein! Nichts! Es gibt kein Körperteil, was mir nicht gefällt.
Die ist so krass. Ich weiß überhaupt nicht, wie so viel wirklich körperlich Energie in diesen zarten Körper passt. Man hat permanent Angst vor der. Und es wird ja also allein diese Beziehung steigert sich ja wahnsinnig.
Du bist so dumm. Wie kann man so dumm sein?
Ja, aber dumm ist dann noch das kleinste Problem. Ja. Sie macht ja wirklich mit Spast und Wichser und wir sind durch. Wir sind verdroht permanent
Beziehung
mit Trennung.
Ja.
Ich mochte die aber am Anfang gerne, weil ich sie ein bisschen cool fand. Das ändert sich dann, weil die wirklich irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das durch den Erfolg, den die im Laufe mit gewonnenen Spielen oder so haben, das wird wirklich irgendwann zu krass. Aber am Anfang fand ich die irgendwie cool, als so ein rumpeliges Assi-Pärchen, den ich diese Liebe abnehme. Er bleibt wahnsinnig ruhig, er weiß und er ist auch sehr loyal. Also wenn alle im Haus sagen, was geht denn mit der, dann sagt er noch nicht mal, die ist halt so, sondern er bleibt ruhig, weil er weiß, er würde sofort getötet werden.
Aber dann kriegt sie mit, dass irgendwer im Haus gefragt hat, was geht denn mit der? Und dann geht aber was mit der.
Ja, und eine Durchdrehung und die gewinnen ja ungünstigerweise das tatsächlich und das steht allen warum?
Nein, warum ist das ungünstig?
Na, weil die letzten 3 Folgen waren die so furchtbar, dass ich es ihnen dann nicht mehr gegönnt habe und wirklich dachte, die dürfen nicht gewinnen, weil das, glaube ich, für ihr Leben nicht gut ist. Ich glaube, diese Elena glaubt, dass das der Weg ist, mit dem man Sachen gewinnen kann und gegen Ende will man die wirklich töten, also oder zumindest wegsperren oder so.
Ja.
Eine Hysterie, Mann, ich hätte nur Angst neben deren. Ein falscher Atemzug und du bist diverse Köpfe und Geweine und Geheule und wo bleibt denn da die Fairness? Ich weiß gar nicht, was das Problem, weißt du noch, was das Problem war bei dem, wo bleibt denn da die Fairness?
War das nicht das Spiel, das reichte ja schon, wenn die irgendwelche Fragen mit Buchstaben beantworten mussten, das war ja schon unfair.
Ja, stimmt. Eine Durchdrehung, aber jeder andere, der Wendler war drin oder sind wir noch bei...
Nein, mach euch, ich weiß nicht, ich könnte wirklich Stunden und Tage darüber reden, wie Menschen sind und wie Menschen sein können und wie Paare miteinander...
Ja, aber ich liebe das, das ist doch wie eine einzige Verhaltensstudie, kein Moderator dazwischen, die sind wirklich sich selbst
aber
und dem Alkohol überlassen.
Aber wenn alle Menschen noch so viel schlimmer sind, als ich ohnehin als Arbeitshypothese schon hatte, Jelis und Johannes...
Die fand ich lange angenehm.
Genau,
das angenehmste
Pärchen. Die ja für lange Zeit ganz angenehm, die kennen sich aus Bachelor, er war mal bei Bachelorette und sie ist, weiß ich nicht, Tattoo-Model?
Sie war die, die den süßen Bachelor eine geknallt hat, was wirklich asozial war. Wäre das andersrum gelaufen, wäre sie sofort im Knast gewesen oder eher.
Die waren beide aber in verschiedenen...
Ja, in verschiedenen Betten. Generell war viel, dich kennt man von Love Island und du hast die Kamera bei Paradise Hotel gehalten. So, also das wird immer schlimmer, das muss ich zugeben.
Die waren lange sehr sympathisch, waren auch so liebevoll miteinander, haben sich verstanden. Und irgendwann fand ich es schon auffallend. Die haben auch alle Spiele gewonnen, was immer sehr entscheidend war, weil wenn du das Spiel gewinnst, um es doch jetzt kurz die Spiele zu erklären, kannst du nicht rausgewählt werden von den anderen. Und bei irgendeinem Spiel fand ich dann schon interessant, weil er so oft ihr gesagt hat, wie er sie liebt, und zwar, weil sie gewonnen hat. Weil sie Fragen richtig waren, in so einer Quizfrage, und sie hat das richtig beantwortet. Oh, ich lieb dich so, ich lieb dich so.
Ich hab dem das geglaubt. Ich glaube, der fand die wirklich cool.
Ja, weil sie ihm hilft zu gewinnen. Ich fand, da war es total eindeutig, worauf diese Liebe basiert. Und dann haben sie halt ein Spiel nicht mehr gewonnen. Und sie haben es nicht mehr gewonnen, weil er einen blöden Fehler gemacht hat. Er hat nicht auf sie gehört.
Ja.
Und ich sehe deinen Blick an, dass du das alles nicht mehr weißt.
Doch,
ich weiß,
das ging um das Hühnchen, was sie abgibt. Das war das Leckspiel.
Genau.
Und ich nenne es so. Denn ich fand es super widerlich, weil die mussten einen so ein totes, nacktes Hühnchen ablecken.
Das war bestimmt kein echtes Hühnchen.
Natürlich war. Und ich bin mir sicher, dass sie das Abgeleckte dem nächsten Pärchen hingehängt haben.
Nein.
Du glaubst ja nicht, dass die 12 Hühnchen gekauft haben da.
Ja, es gibt ein Salmonellenverbot im deutschen Fernsehen.
Salmonellen sind verboten im deutschen Fernsehen? Also super ärgerlich für die Salmonellen. Was heißt, das ist verboten?
Die werden nicht so ein, ist doch
das
egal.
War doch ein echtes Hühnchen, das sah voll so aus.
Das ist jetzt das Unwichtigste an der ganzen Sache.
Nein, weil ich habe darüber viel nachgedacht, weil ein echtes Hühnchen wohl nach nicht, meine Mitschaubegleitung hat gesagt, dass man Hühnchen tatsächlich nicht gut am Geschmack oder Geruch erkennen kann, im Gegensatz zu anderen Fleischen. Deswegen
ihr
ist ja kaum
jemand
drauf gekommen.
Ihr könnt doch nicht davor sitzen, während wirklich diese ganzen...
So sind wir.
Das Hühnchen hat euch dann beschäftigt?
Wir haben super lange über das Hühnchen geredet, weil ich dachte, dass das, wie du schon sagst, dass man das vielleicht nicht darf und dass das dass man sich doch krank... Okay, jedenfalls haben die am Hühnchen gelernt.
Diese ganze wunderbare Liebesgeschichte zerbrach abrupt in dem Moment, wo die erstens nicht mehr gewonnen haben und zweitens haben sie nicht gewonnen, weil er nicht auf sie gehört hat. Sie hat gesagt, es ist ein Hühnchen und er hat gesagt, ein Waschlappen, was weiß ich. War anders, aber so ähnlich. Und sie hat ihm das nicht verziehen. Mhm. Und er war die ganze Zeit, bettelte er so darum, sagt, es tut mir so leid, ich hätte auf dich hören sollen. Aber naja, was soll man denn machen?
Ja, der war sehr devot danach.
Ja,
meinte, wegen diesem super dummen Fehler von mir, ich habe alles verkackt.
Und sie hätte nur so einen Halbsatz sagen müssen wie, naja, ist genau. Ja nicht so schlimm.
Ja,
was sie aber immer gesagt hat, ist, aber ja, jetzt sind wir dran. Mhm. Und prompt sind sie rausgekommen. Und selbst diese eigentlich bis dahin relativ harmonisch wirkende Beziehung, das war alles...
Googelst du manchmal danach, ob die Pärchen noch zusammen sind oder nicht?
Nö, ist mir komplett wurscht.
Achso. Ich habe gegoogelt, aber
ich weiß, dass Benjamin Boyce und Kate.
Oh, waren die in der Staffel, über die wir gerade reden?
Ja, deswegen.
Oh, die waren, ich glaube, dass die mein Lieblingshasspärchen waren, weil die waren ja schon auf dem Weg zu diesem Haus, in dem Auto, dachte man ja schon, bitte trennt, seid doch schlau und trennt euch jetzt noch ganz schnell. Scheiß auf die Kohle, ihr gewinnt's ja eh nicht.
Daher kam das, wenn wir das vielleicht kurz noch aufklären, was ich am Anfang gesagt habe, dass er auf dem Weg dahin immer schon zu ihr gesagt hat, du halt mal ein bisschen die Klappe, genau. Wir kriegen das hier gut über die Bühne, wenn du nicht so viel redest.
Ja, die waren, ich konnte mich lange nicht entscheiden, wen ich mehr hasse. Ich habe unterm Strich sie mehr gehasst als ihn.
Nee, ich nicht.
Nee?
Nein.
Er war natürlich auch furchtbar zu ihr, aber es war so eindeutig, dass die sich schon sehr lange eigentlich hassen. Vermutlich wollten die sich, verachten ist genau das richtige Wort. Ich dachte irgendwann sogar, ich glaube, dass die sich schon früher trennen wollten. Dann kam aber diese Zusage und die Chance auf das Geld, weil die waren von Anfang an voller Hass. Sie hat ihn permanent bei jedem Spiel angeschrien. Er hat wirklich irgendwann nur noch gesagt, nicht reden.
Shut up.
Kann mich nicht konzentrieren. Und das konnte ich total nachvollziehen.
Nee.
Schatz, rechts, links, rechts. Mach doch, warum machst du nicht? Ich hätte die permanent aus großen Höhen gestoßen, ihr das Huhn in den Hals gesteckt und so. Ich war mehr auf seiner Seite als auf ihrer.
Nee, ich nicht.
Und die haben sich ja genau getrennt. Auch noch so vor der Wiedervereinigungsshow, über die wir auf jeden Fall auch noch reden müssen.
Ich weiß gar nicht, wie man über das alles redet. Und wirklich, Anja Rützel hat das auch irgendwie so was Tolles getwittert, so dass man muss jetzt diese Folge gucken, weil man erspart sich die nächsten 20 Jahre lang menschliche Enttäuschung.
Mhm.
Weil es ja nicht nur das, was wir jetzt so beschreiben, innerhalb der Paare diese furchtbare Dynamik hat, wo du auch denkst, das ist eigentlich nicht der Punkt, wo der Konflikt entstehen müsste.
Ja.
Aber dann auf der anderen Ebene Intrigen, Leuten ins Gesicht sagen, nein, also wir sind euer Team, wir würden euch nie wählen und die dann wählen.
Aber das fand ich, dieses Strategieding haben die dieses Mal so stark wie noch nie gemacht beim Sommerhaus. Und daraus entstand auch sehr viel Stress zwischen den Paaren. Aber ein Teil von mir dachte, aber andererseits ist es ja nun wirklich der oft genannte Satz bei all diesen Sendungen, es ist doch nur ein Spiel. Das ist es jetzt aber wirklich. Also ich finde, man muss sich vorher kurz überlegen, gehe ich da rein und mache das als Spiel, denn dann muss ich Intrigen machen, dann muss ich manipulieren, denn ich will es gewinnen. Das wäre eigentlich, finde ich, eine sehr ehrliche und coole Art, das zu machen.
Das haben ja ein paar gemacht. Das hat ja hier dieser Graf von Luxburg, hat das ja sehr konsequent gemacht.
War das der Po-Grabscher?
Nee, das war der Mann von Sabrina.
Oh. Ah ja, der war aber angenehm.
Naja, aber der hat sehr, sehr strategisch, so nach dem Motto, es gibt ohnehin keine Freundschaften und dann können wir das Spiel jetzt hier auch hier durchziehen, dass wir gewinnen.
Naja, aber dass immer noch alle krähen, es geht ums Menschliche, es geht doch auch ums Wurste, wo bleibt denn das Menschliche? Und man denkt, aber das Menschliche habt ihr doch schon unterschrieben, dass das spielt nicht mit, das Menschliche, es ist ein Spiel.
Aber das geht, du kannst nicht da, wie lange sind da, 3 Wochen oder was, ich glaube nicht, dass du das so durchziehen kannst.
Ja, aber sich darauf zurückbesinnen, wie süß auch der Auswanderer Roland und Steffi, der so überfordert genau von dieser Problematik war. Wie genau machen wir das jetzt nochmal? Geht es jetzt darum, dass wir nett sind? Und dann müssen wir dieses Spiel spielen. Und dann in jeder Folge verschiedene Ansätze versucht hat. Ich versuche mal jetzt, dass wir so ein bisschen manipulieren. Ah, das funktioniert nicht so gut.
Aber das ist doch auch angelegt in dem Spiel, weil du willst Leute... Nein, ernsthaft, Strategie. Weil du, also klar musst du Leute auch verarschen, wenn du gewinnen willst.
Ja.
Aber du musst ja auch Freundschaften knüpfen. Du musst Nette sein.
Ja, aber du musst... Andererseits wird dann von allen wieder erwartet, ehrlich zu sein. Dann ist die Liebe, die man gibt, nicht echt. Die Strategie ist falsch. Ich fand es so niedlich. Ich hätte denen sehr gewünscht, dass sie gewinnen, bis die Abschlussshow kam. Aber Roland und Steffi, die immer krank war, die alle draußen geschlafen haben und so. Ich mochte, wie sehr die sich haben in die Karten gucken lassen, zumindest von der Kamera beim, wie machen wir es denn jetzt am besten? Wir wissen gar nicht, sollte man, oh Gott, ich glaube, ich bin dafür nicht gemacht. Das war so zauberhaft.
Die war doch immer so süß, wir sind nicht wie die anderen. Wir gehören hier nicht hin.
Ja, ja.
Und auf eine Art stimmte das auch.
Oh ja, wenn sie sich nicht in der Abschlussshow so dermaßen daneben benommen haben. Irgendwie haben die dann nochmal Mut getrunken. Wer war noch? Der Wendler, der permanent seine Freundin verkauft
Willi
hat?
Herren.
Den habe ich schon wieder ganz vergessen. Der ist ja auch verrückt, ne?
Willi Herren fand ich, ja klar, also erstmal ja.
Ja, okay, ne, weil man, ich vergesse, bei dem wusste ich immer abwechselnd nicht, ob ich das gerade richtig und gut finde oder ob der verrückt ist.
Ich glaube, der hat das wirklich konsequent gemischt. Der hat sein Verrücktsein strategisch genutzt. Der hat es ja regelmäßig geschafft, dass er Leute durch so einen nichtigen Anlass so, wow, was hast du, wie kannst du das? Das kannst du doch nicht sagen. Und der Anlass war irgendwie richtig. Er ist völlig absurd übertrieben und, ja, und alle anderen, die den Anlass nicht mitgekriegt haben, waren, was? Und waren so auf seiner Seite.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, dass der wirklich es geschafft hat, sein, nennen wir es schauspielerisches Talent, und
ja,
sein Wahnsinn.
Gespielt?
Die beiden, ich glaube, es hat sich wunderbar ergänzt.
Der ist ja auch Choleriker. Ich mochte an dem am allerliebsten, dass der anfing mit irgendwas, wie du sagst, irgendetwas ist passiert, das Glas ist umgekippt und dann so eine totale Durchdrehung aufs Parkett legt. Mhm. Also hochgradig cholerisch, aggressiv. Und dann seinem Opfer, was meist gar nicht dazu kam, selbst wenn der Bock gehabt hätte auf eine Zurückaggression, standen die ja oft einfach nur sprachlos vor Willi. Und was Willi dazu brachte, zu sagen, guck mal, wie aggressiv du jetzt allein wirst. Und man dachte aber, nein, selbst der Wendler in diversen Streits mit Willi wirkte wahnsinnig souverän bei sich, zurückgenommen und jeder bekam immer einen Kopf in hochaggressiver Art und Weise an den Kopf geschmissen, wie aggressiv man gerade wäre, ohne dass auch nur ein Wort gefallen war. Das war toll.
Das war aber auch wirklich beunruhigend. Das war in der ersten Folge und die endete damit, also da hat er den armen Roland irgendwie so, genau wie du es gerade geschildert hast, überfahren und dann saßen Steffi und Roland irgendwo heulend draußen oder im Schlafzimmer, ich weiß es nicht mehr. Und alle anderen sitzen unter dem super wahnsinnigen Willi, sitzen mit dem im Wohnzimmer und grölen irgendwelche Lieder. Und das war wirklich wie aus so einem Horrorfilm, wo du siehst, wie so ein Diktator alle auf seine Seite.
Ja, voll. Wie heißen denn diese ganzen Bücher dazu hier?
Das, Herr der Fliegen.
Ja, Herr der Fliegen und die Schweinefarm und was auch immer. Ja, wie der verrückte Diktator zu dem wurde, was er wurde. Der hat doch auch, hat er dann nicht fast gewonnen? Nee, ist der dritte? Nee, wobei, so weit ist er gar nicht gekommen.
Irgendwann ist er dann über seine eigene Strategie gestolpert. Ich weiß es auch nicht mehr genau.
Oh, es war so toll.
War das?
Ich sag mal noch, wer noch dabei war. Den haben wir noch vergessen. Gut, der Wendel war
Jessica
gar nicht so
Jessica und Quentin.
Auffällig.
Quentin ist der Po-Grabsche.
Das war auch irre. Da war ich wirklich beeindruckt von seiner Argumentation. Der neigte ja dazu, tatsächlich Frauen einfach auf den Hintern zu hauen in so einer, ich möchte Airquotes dazu machen, nonchalant.
Soll ich so, mach das eigentlich, mach mal.
Ne, das ist nicht das richtige Geräusch für Airquotes. Warte mal. Wink. Nicht? Süß, wie du einfach nur noch verschiedene Lüfter aus deinem Mund machst.
Mal gucken, irgendwas wird passen und dann wirst du sagen, das ist jetzt das Rekordgeräusch.
Ja, dann versuch nochmal zwei.
Das ist auch nicht schön. Nee, ist nicht schön.
Naja, Airquotes.
So jetzt.
Um was ging's eigentlich?
Pograbschen,
ach genau, nonchalante Art. Aber dann später, man entrüstete sich eigentlich vollkommen zurecht im Sinne von not your ass to touch. Bitte lassen Sie das auch angesichts der politischen Debatte und den ganzen vergangenen Jahren. Und
als ob es irgendein Angesichts bräuchte. Aber
dennoch, für auch die doofen Leute wissen inzwischen eigentlich, dass man das wirklich nicht macht. Und dann war aber seine Erklärung davon, ja, aber ich habe nun mal sehr große Hände und ich fasse gerne fremde Menschen an.
Ja.
Wo man dann so gesagt hat, ach stimmt, jetzt wo du so überzeugend dargeboten hast, spricht nichts dagegen. Weird. Wobei ich die mochte als Pärchen, weil die von vornherein klar gemacht haben, ich brauche mal wieder einen Job und meine Frau könnte das Geld auch gut gebrauchen.
Sie kannte.
Wir vögeln gerne.
Sie kannte.
War das Geräusch, worauf wir uns geeinigt hatten? Naja, ich arbeite für die nächste Folge ein Geräusch.
Sie kannte man aus dem ersten Otto-Film oder so.
Entschuldigung, wobei das mehr ist als die dritte von rechts von Love Island, aber so nur, um nochmal klar zu machen, wie die Prominenz da verteilt war.
Aber nicht so, es ist nicht so traurig, das andere ist trauriger. Also,
ich bin nicht sicher, ich finde, aus dem ersten Otto-Film gekannt zu werden, finde ich fast schlimmer als...
Das meine ich.
Ach so, gut.
Das ist trauriger, da jetzt nach 50 Jahren wieder anzukommen, zu sagen, wir leben in den USA, aber ich dachte, vielleicht möchte ich mal wieder ein paar Filmaufträge haben. Ja. Das andere ist ja inzwischen eine konsequente Berufsbezeichnung.
Ja.
Ich bin die bei Love Island und in
Man darf da gar nicht mehr sagen, man kennt die nicht. Das sind die Stars von heute. YouTuber auch. Wie bei Promi Big Brother waren nur Influencer und YouTuber. Ich glaube, dass das so ist. Ich versuche, mich an die jungen Menschen ranzuschmeißen.
Ich glaube, es sind keine Stars, sondern es ist einfach dieser Beruf Reality
Statist,
Bewohner.
Schauspieler.
Spieler.
Ja, aber
Realtologe.
Realtologe. Aber das sind die Stars von heute, die Realtologen. Das spricht sich nicht gut. Das ist schade, weil es ein gutes Wort ist. Realitologen?
Nee.
Realisten?
Realisten.
Okay.
Ja,
Realisten. Die Realisten sind die Stars von heute. Ach so, genau, die mochte ich aber gerne, weil die auch so fummelig waren. Die hatten einen augenscheinlich wahnsinnigen Bock an sich selber, was ich irgendwie schön finde nach 800 Jahren Ehe. Und haben auch beide nicht
Er hat halt so große Hände.
Exakt. Und sie hatten einen Hintern, den er noch nie angefasst hat. Ja, das war weird. Wollen wir noch kurz über den Wendler sprechen, weil auf den hatte ich mich eigentlich sehr gefreut, weil ich ja den Wendler liebe.
Das Problem ist, dass in so einer Konstellation,
ja, bitte,
in so einer Serie, nicht der Wendler mit seiner ungefähr 13-jährigen Freundin
das Problem ist. Nee, war er tatsächlich nicht. Und das ist immer das, was mich am Wendler immer verstört, dass man so Bock hat auf den, weil der ja so irre ist. Und dann kommt der war ja auch schon bei Promi Big Brother und im Dschungel und so. Und dann ist der nie, also der hat immer noch tolle, schlimme Momente, aber so schlimm ist der dann gar nicht, weil der dann doch irgendwie, glaube ich, so oft in seinem Leben aufs Maul bekommen hat, dass der inzwischen gelernt hat. Das hat man an diesem Willi Herren-Debakel gesehen. Der hat gelernt, tatsächlich ruhig zu bleiben, sich nicht für Kleinkram zu rechtfertigen, was ich bewundernswert fand. Der saß da einfach 20 Minuten und hat gegessen.
Aber an der Stelle war ich Team Willi Herren. Weil das so absurd war, wie der da einfach still blieb.
Das ist ja bewundernswert. Das könnte ich im Leben nicht. Willi Herren schraubte sich in Sphären, die noch nie irgendjemand gesehen hätte. und der Wendler saß da und aß sein Rührei und dachte, was willst du denn von mir? Und deswegen bin ich immer geflasht und gleichzeitig enttäuscht, dass der nicht noch schlimmer wird, der Wendler, sondern irgendwie doch so ein semi-okayer Typ ist. Also klar muss der den Hintern seiner Freundin nicht dem Willi Herren verkaufen. Ich denke nur, die sitzen da ja wirklich 24 Stunden. Und da passiert exakt gar nichts, außer alle zwei Tage in so ein Spiel. Und dann, wenn der sich da sein Zimmer mit Willi Herren teilt, glaube ich tatsächlich, dass aus so einer super gelangweilten Rumblödel-Action, also ich finde es immer noch sehr widerlich, auch weil die so jung ist und alles. Aber dass man dann sagt, willst du auch mal raufhauen?
Nee, das war ganz schlimm.
Aber ich glaube, dass das die Grundstimmung da ist, so eine Gelangweiltheit und man kennt sich sehr schnell, sehr gut. Ich möchte das nicht entschuldigen. Ich verstand nur, wie das da passiert ist.
Aber
zumindest
dazu musst du auch schon so ein Mindset, wie würde man das denn auf Deutsch sagen? Also darauf musst du schon erstmal kommen, dass du nicht nur so eine junge Freundin hast, ja, und mit der in dieses Haus geht, sondern dann da auch noch liegst. Und klar ist der stolz, wie Oskar sagt, hier willst du dir auch mal hochhauen.
Ach, und er war auch ihr Erster und so, ne? Darüber wurde doch dann auch immer gesprochen. Ach, ja, das stimmt schon, das ist schon sehr schlimm. Aber sie war auch schlimm. Die war wirklich wie so ein Kleinkind, die gesagt, ich gehe nicht ohne die Küche, zieh die sich mal an, ich habe Hunger, hol dir doch was zu essen. Nee, ich will dann nicht alleine hingehen. Oh, ich fand sie fast schlimmer als ihn.
Und dann war noch Sabrina. Und es gab diese, ich kann das unmöglich alles nacherzählen, aber diese, es gab, also Steffi war ja immer krank und hat deswegen draußen krank im Bett gelegen.
Ja.
Und dann gab es einen, das kann man auch, glaube ich, nicht mehr rekonstruieren, einen furchtbar eskalierenden Streit, dass irgendjemand zur Freundin von Willi Herren Schlampe gesagt hat oder über sie gesagt hat. Und das war der Freund von Sabrina. Und Sabrina hat sich aber auch vorher mit der gestritten. Wie auch immer, die schaffen es, diesen ganzen unendlich eskalierenden Streit auszutragen neben dem Krankenlager von Steffi, die da liegt.
Ja.
Und es ist wie in so einem Theaterstück oder sowas, weil du die ganze Zeit, während die sich vorne völlig verzetteln in ihren Diskussionen, wer hat wann wem und Schlampe geht aber gar nicht, aber ich hab doch nicht. Und im Hintergrund siehst du die ganze die liegt da zwischendurch, steht sie mal auf, schleppt sich auf Toilette, geht zurück. Und wirklich in dem Moment, als die es vorne mit ihrem Schlampenstreit halbwegs geschafft haben, sich zu besänftigen, dann beschließt Roland, dass das nicht in Ordnung ist, dass die den da ausgetragen haben, wo seine kranke Frau liegt. Mhm. Und kommt da hin und sagt, ihr geht jetzt hier mal weg und es ist unglaublich, was ich mit deinem Freund... Und facht es alles wieder von vorne an. Und mit der Bonuspointe, dass die beiden in diesen Streit nochmal fortsetzen, 2 Meter entfernt.
Ich glaube, die gehen sogar nur 1 Meter, also die gehen wirklich nur von direkt neben dem Bett 2 Schritte zur Säule und sind damit immer noch in Sehweite, in Hörweite, in Vibration, in Riechweite. Ja, es war toll.
Kannst du hier nicht bitte weggehen? Was denn? Aber er hat mich Schlampe genannt.
Also, aber es war doch, lass es nur mal kurz, aber das war doch auf eine tolle Art furchtbar, oder nicht? Also klar, körperlich anstrengend, aber
es war auf eine furchtbare Art toll.
Ja, na oder so, aber auf jeden Fall war es toll. Ich war wirklich, ich habe es geliebt.
Aber
und dann,
sind denn, ich muss jetzt nochmal diese halb, also ja, dreiviertel ernste Frage stellen. Sind denn alle Menschen so? Sind denn alle Paare so? Wie wären wir denn, wenn wir ins Sommerhaus der Stars gehen?
Das habe ich mir ja dann auch mit meinem anderen Paar, ich habe ja zwei Beziehungen, dich und was? Diese andere Beziehung.
Weiß ich davon?
Ich wollte euch mal vorstellen, einander noch. Das stellt man sich als Pärchen tatsächlich die Frage. Man sitzt ja dann immer selbstgefällig daneben und sagt, ach come on, wir würden das ganz anders machen. Ich bin ganz sicher, dass ich auch mit dir das anders machen würde. Aber ich habe groß, also ein Teil von mir möchte in diese Sendung gerne manchmal rein, ohne dass es ausreicht. Ich wäre wirklich gerne mal im Dschungel oder im Sommerhaus der Stars, um zu gucken, was das mit mir machen würde. Es wäre nur schön, wenn es niemand sehen könnte.
Aber wir würden uns dann hassen?
Ich gehe jetzt mal ohne Quatsch, du wolltest es dreiviertel ernst beantworten.
Nee, genau.
Ich glaube nicht. Aber wahrscheinlich denken alle Pärchen, dass sie denken, ey, unsere Liebe ist doch fest genug, wir sind ja nicht bekloppt, wir können doch gut miteinander kommunizieren. Was soll uns schon passieren? Und dann kannst du die Frage, was ist meine erogene Zone, nicht vernünftig beantworten und zack hast du aufs Maul. Ich könnte es bei dir beantworten,
was?
Ohne Frage. Aber ich dachte mal, der Deal könnte auch sein, der eine sagt irgendwas, Finger, und der andere sagt einfach, ja, richtig. Warum macht das nie jemand? Egal, ich glaube, wir würden es gut machen, aber vermutlich ist das genau der Zug ins Verderben und wir würden es nicht gut machen. Ich weiß es nicht.
Was übrigens auch interessant ist, ich habe ja ein bisschen Höhenangst.
Ja, gut, das gerade an alle Spiele, die immer machen, extra in der Höhe, damit irgendjemand meckert.
Und es ist natürlich einerseits wirklich scheiße, dass man denkt, das ist eine super Idee, dann machen wir jetzt viele Spiele, wo Leute in 20 Meter Höhe, ja, gesichert, aber stehen auf so einem wackelnden Podest und müssen damit irgendwie Eimern jonglieren. Und das ist wirklich scheiße. Und es gibt ja dann auch immer wieder diese Momente. Ach so, da hat übrigens Elena, die hat auch da oben geschrien und sagt, die hat auch irgendwie Angst und sagte, ich muss hier runter. Ich habe Paranoia. Das ist Paranoia. Weil sie offensichtlich
Vertigo. Ja, aber ich war so ein bisschen da auf ihrer Seite, weil wenn du es wirklich kacke findest, dann braucht's auch nicht einen Partner, der sagt, jetzt versuch's doch mal, einfach nicht nach unten gucken.
Das wollte ich gerade sagen. So. Ich bin so hin und her gerissen, weil es ist wirklich scheiße, weil ernsthaft hilft dir das auch nichts, wenn dir jemand sagt, reiß dich mal zusammen. Ja.
Oder guck einfach nicht nach unten. Das
gleichzeitig
ist, ja
ist das leider so unterhaltsam. Ich finde das ethisch echt verwerflich.
Und ja, sagte sie mit aufgerissenen Augen und einem glücklichen Lächeln. Ja,
leider,
ethisch verwerflich.
Leider wirklich so eine zuverlässige Art billige, schlechte, voyeuristische Unterhaltung.
Ja.
Es ist Paranoia. Ich müsste mir auch mal diesen Slang. Sagst du das nochmal als Elena?
Nein, jetzt kann ich das nicht. Ich kann nur sagen, wo bleibt die Fairness, Alter? Wo bleibt denn da die Fairness?
Wo bleibt denn die Paranoia?
Hier, Mann.
So.
Ja. Lass uns noch ganz schnell, ich weiß gar nicht, ob es das beim letzten Mal auch gab. Es gab diesmal noch so eine Aftershow, wo alle Leute, wie das beim Bachelor eigentlich immer gang und gäbe ist, danach innen nochmal frisch gewaschen und auch mit Make-up und die haben alle die Sendung gesehen, nochmal alle in so einer Reihe oder in so einem Halbkreis sitzen mit. Ja. Ich meine, sollte meinen, da war eine Moderatorin, ich habe es kaum gemerkt. Ja, ich kenne die Frau nicht.
Nee, zu Recht.
Und es ist ja eine sehr eskalierende Staffel gewesen. Menowin Fröhlich auch noch da, hat sich, also in der Sendung hat sich aber früh rausgezogen, weil seiner Frau das zu viel war. Der war eh relativ angenehm.
Kurzen Respekt für Menowin Fröhlich, der wirklich während des alles, was du wahrscheinlich gleich erzählen wirst, was in dieser Aftershow-Party passiert ist, der da saß, nichts gesagt hat und nach der Hälfte gesagt hat, ich gehe jetzt, das ist hier nicht meine Welt, das ist nicht meine Show. Und es war so geil, weil klar, es ist ein Eklat, wenn du so eine Sendung verlässt. Der hat das aber selbst da eigentlich auf die uneklarhafteste Art gemacht.
Der war
ich will mich hier nicht mit euch anschreien. So bin ich nicht. Tschüss, ich bin dann raus.
Aber so war der ja auch in der Sendung. So mit diese komische Mäuschenfrau, die, glaube ich, viel mit ihm durchgemacht hat, weil er 800 Mal fremdgegangen ist. Aber dennoch hat er sich auf eine sehr ruhige, bedachte Art versucht, da kein Drama zu machen. Das war aber auch erstaunlich in dieser Wiedersehenssendung. Denn es gab, was glaube ich gar nicht komisch ist, aber es war immerhin ein Studio. Es gab aber kein Publikum. Und es hätte, irgendwie fehlte Publikum, weil zum Beispiel in dem Moment, wo der aufstand und ganz still sich den Sender abgenommen hat und gesagt hat, wir gehen, alles easy, macht ihr mal, uns ist das ein bisschen Fülle, war das so ein Moment, wo ich sofort dachte, jetzt braucht's einen Applaus. Der kam aber nicht, weil alle anderen ja weiter cholerisch waren und Angela Fingererben ja eh unsichtbar. Und das war nochmal eine Durchdrehshow vom Feinsten, ne? Weil Roland und Steffi, die Auswanderer, irgendwo sich nochmal Eier angegessen haben und auf einmal total eskalierten, was schade war, weil ich die wahnsinnig gerne mochte. Und Roland dachte, glaube ich, jetzt muss er aber mal. Elena war jenseits von Gut und Böse, weil sie ja gewonnen hat. Das war fast ein bisschen geil. Die war wirklich wie so ein, die stand nur noch da und hat gesagt, labalabala. Sobald jemand angefangen hat zu sprechen, hat sie, lalalala, ich höre euch nicht mehr.
Das ist nicht geil.
Das war so irre, wie die machttrunken war, da, ja, als wenn das irgendetwas bedeutet, da zu gewinnen, aber die war vollkommen machttrunken. Die, ja, war hier, die hatte Spiralen. Im Comic hätte man so Spiralen in, ja, den Augen. Ja, ja, ja. Die war weg und Mike inzwischen auch und alles war nur noch hysterisch und deswegen dachte ich, wo bleibt denn die Moderatorin und vergaß immer, dass da jemand sitzt, die immer, wie war denn das immer, wenn die gerade hart eskalierten, würdest du ja als Moderator dann entweder gezielt in irgendeine Richtung drehen oder das Thema wechseln. Aber wie du schon sagtest, neulich, als wir bei mir im Garten rumsaßen, hast du es so schön zusammengefasst.
Es war, ja, die hat, also die absurdeste Szene von allen war, die hatten ja wirklich schon genug Beef miteinander. Ja. Und an irgendeiner Stelle dachte Sabrina, sie, wurde bei ihrem Thema, Benjamin Beuys und seine Frau haben sich ja getrennt, weil die sich ja vorher schon gehasst hatten, ja, wir wussten es alle. Und dann irgendwann sagt Sabrina so völlig unmotiviert, naja, ich glaube, finde das auch konsequent, weil ich glaube, sie kann dir nicht alles geben, was du brauchst. Also, hä, was? Wie nicht alles? Naja, so manche
die
Sachen.
Die Leidenschaft.
Die Leidenschaft und manches, ja, was willst du denn sagen? Ja, vielleicht ist sie als Frau dann auch nicht die richtige. Und also, wow, groß, wen hast du da, was darfst du nicht, wen hast du schwul genannt?
Ja.
Totale Eskalation. Und dann hatten die sich halbwegs beruhigt und man war wirklich froh, weil es war auch so ein Millimeter davor, dass das der Ausbruch,
ja,
des Dritten Weltkrieges ist.
Krass, ja.
Und dann Angela Finger eben, so, kannst du nochmal sagen, was wolltest du denn mit diesem Vorwurf jetzt genau sagen?
Aber der Punkt ist eben, dass sie es gar nicht auf, weil das ist ja gar nicht unüblich, dass ein Moderator, der, du musst ja nur scheiße genug sein, keine Ahnung, so eine Lanzhaftigkeit, um einfach nochmal reinzugrapschen. Warum nicht in diesen blutenden Körper, wenn der schon da liegt? Weißt du, was ich meine? Das ist ja jetzt nicht so, dass wir so einen Ehrenkodex haben, wir Moderatoren, dass man sagt, wer am Boden liegt, wird nicht getreten. Da kann man sehr gerne noch reintreten. Aber sie hat das ja gar nicht, ich bin sehr sicher, dass sie da nicht reingetreten hat aus so einer kalkulierten Lanzhaftigkeit, sondern weil auf ihrer Karte stand. Die, ja, war einfach die unsichtbare, ja, Frau, die dachte, worüber haben wir gerade gesprochen? Ich frag nochmal. Die wirkte, als wäre, ich hatte teilweise das Gefühl, wirklich, ich wollte, obwohl ich alle gehasst habe, war so mein, wie so ein moderatives Helfersyndrom, hatte ich wirklich das Gefühl, halt mal kurz mein Bier, Püppi, ich regel's schnell. Ich hatte das Bedürfnis, da Ordnung reinzubringen. Die hat nichts gemacht. Die war, die, vielleicht ist es die schlechteste Moderatorin Deutschlands. Ich habe die auch noch nie gesehen. Wer ist die denn?
Die macht solche Sendungen. Die hat auch die Dschungelcamp After Show, ah, Party und
die
sowas.
Hat nichts, die hat gar keine Ausstrahlung, die hat auch
die
keine Macht.
Die hat so eine RTL-Ranking-Show, die ist so eine Allzweck-Moderatorin.
Naja, aber für augenscheinlich Sachen ohne Menschen. Warum sollte sie Sachen, ja, mit Menschen machen?
Ja, weil es dann schon auch eindrucksvoll ist, wenn du so jemanden hast wie Sabrina, die vorher alle Leute angezündet hat, die da, ja, vor dir auf der Bühne sitzen und denkst, ich habe hier noch diesen Kanister mit Öl.
Ja, aber das hat sie ja nicht mit Absicht gemacht. Ich bin mir ganz sicher, dass das einfach so ein richtig handwerklicher Fehler war. Im Sinne von, auf meiner Karte steht noch, wir sollen darüber sprechen. Ich habe aber nicht zugehört und nicht gemerkt, dass darüber schon gesprochen wurde. Oder Elena, die ja nun wirklich irgendwann wie ein richtig super heißer Diktator da stand und nur, die stand ja zwischendurch auf,
ja, ja,
dem,
ja,
Sofa und, ja, hat wirklich laut, la la la, ich höre euch nicht, sprich doch mit mir, ich hab's gewonnen. So, wo man so dachte, wow, irgendjemand muss das Mäuschen kurz stoppen oder in die richtige Richtung. Und Angela Finger Erben saß exakt daneben, mit den kleinen eingedrehten Locken und hat so zugeguckt. Mir war das vollkommen unverständlich, warum die da war.
Weiß niemand. Aber, also ich wollte gerade sagen, damit die sich nicht gegenseitig umbringen.
Naja,
aber
nee,
sie hätte da ja gestanden und hätte hinterher gesagt, warum hast du ihn jetzt umgebracht?
Ja, genau. Also das, wow. Es war ganz schön trotzdem. Ich habe es geliebt. Und so sehr, dass ich dann wirklich nochmal dem Boyfriend gezeigt habe, wie schön auch schon die erste Staffel war und habe alle nochmal geguckt, außer die dritte, weil die war noch zu frisch.
Es ist nicht apokalyptisch trotzdem alles.
Ja, toll. Ich liebe sowas ja sehr, deswegen gucke ich ja all den Kram. Ich mache jetzt auch nicht noch meine, ich hatte ja angedruckt, dass ich meine drei super coole Love Island Dialoge, aber wir sind
machen
jetzt schon bei
Woche.
82 Minuten. Vielleicht hebe ich die auf, vielleicht will es auch keiner sehen. Wobei, wenn wir nächste Woche Zeit haben, die waren schon sehr lustig, aber ich liebe das.
Ich gucke ja die anderen Sachen dann nicht bis zum Dschungel jetzt wieder, gucke ich glaube ich diese ganzen, was ist jetzt noch, Paradise Island.
Kommt nicht mehr viel, Paradise Hotel ist schon durch, Love Island läuft noch. Promi Big Brother war noch, das war nicht so super aufregend, aber auch ganz cool. Jetzt ist, glaube ich, nichts mehr. Das nächste ist Dschungel dann wahrscheinlich, ne?
Ich brauche jetzt auch nichts, aber...
Ich kann noch. Wobei, ich muss jetzt wieder auf Lesereise gehen. So, Hausaufgaben. Wir haben ja auch Hausaufgaben. Hast du ganz vergessen? Hausaufgaben müssen wir uns geben. Das war ein festes Element unserer Sendung.
Habe ich nicht vergessen.
Okay, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich habe dir drei zur Auswahl mitgebracht.
Nein, nicht Auswahl. Wobei, doch, geil. Dann
ich würde dir nicht sagen, was es ist. Also,
ach so, ich muss jetzt A, B oder C sagen?
Nein, dann lass es mich doch einfach.
Ich bin ganz stürmer.
Schatz.
Ja, das war ja der Deal eigentlich, ne, dass ich nichts sage.
Ja. Also ich hätte zur Auswahl Reality oder Doku oder Show.
Ja, Achso, auf keinen Fall Show. Bitte keine Show.
Ich hatte das befürchtet.
Wolltest du mir diese Show, an der wir neulich vorbeigefahren sind? Wir sind doch neulich zusammen irgendwo hingelaufen oder gefahren und sind an so einem Showplakat vorbeigefahren. Und da haben beide gesagt, was ist denn das schon wieder? Mit Daniel Aminati und Rebecca Mears.
Ah, nee.
Weil das wollte ich dir eigentlich als Hausaufgabe geben, wusste aber total lustig nicht, wonach ich suchen soll. Ich war wirklich
Aminati?
Der Name fällt mir jetzt erst ein. Ich habe gestern vorm Computer gesessen und gedacht, wonach würde ich denn googeln und habe, halte ich fest, tatsächlich RTL und Show gegoogelt, in der Hoffnung, dass das kommt. Aber
Aminati,
das ist es
nicht. Nee.
Hero, Stranger, wie hieß denn das? Irgend so ein Fighter. Okay, aber dann nehmen was? Ein Reality-Doku oder die drei Sachen?
Ja.
Vielleicht Doku. Ich liebe ja Dokus und fast ist mir das Thema egal. Ich nehme die Doku.
Okay, also dann hast du dich entschieden gegen Survivor, die Neuauflage von Survivor auf Vox.
Ja,
was das suchst du jetzt? Willst du es jetzt aufschreiben? Ich würde es dir auch nochmal sonst schicken.
Ach so, stimmt, wir kennen uns ja.
Die Show wäre gewesen Luke, was letzte Woche losgegangen ist.
Oh,
Luke Mockridge, das hättest du gehasst. Du hättest das nach 5 Minuten hättest du es ausgemacht.
Oh Gott, ich habe mich genau fürs Richtige entschieden, egal was es ist.
Eckhard von Hirschhausen.
Das war eine Falle.
Im Hospiz.
Du hast mir eine Falle. What?
Ja, heute.
Sterbende Menschen
also
und Eckhard.
Sprich gestern, Montag, ARD, 20.15 Uhr. Was denn?
Es ist immer noch das Beste von allen dreien, aber
ich glaube auch.
Das klingt auch, allein die zwei Eckhard von Hirschhausen im Hospiz klingt.
Ja, es ist nicht so lustig wahrscheinlich.
Ja,
wenn du Glück hast,
ja, das ist genau der Punkt. Wenn ich Glück habe, ist es nicht so lustig. Ja. Aber wenn ich Pech habe, denkt der Eckhard von Hirschhausen, gute Comedians können auch im Hospiz Witze machen. Was stimmt, aber nun ist da die Definition von gute Comedians ja so eine Geschichte.
Der ist ja Arzt.
Ja, süß, dass du das glaubst. So, okay, cool. Ich habe doch, ist trotzdem noch das Beste von all dem, was du eben gesagt hast. Okay, deins ist ein bisschen...
Aha.
Naja, es ist eine Doku-Soap. Ich habe das noch nie gehört. Es heißt Krass Schule, die jungen Lehrer.
Oh.
Ja, das läuft um 17.05 Uhr am 18. Das ist morgen, also eigentlich übermorgen, aber wir tun ja so, als wäre heute schon Dienstag. Ach naja, 18. September, RTL 2, 17.05 Uhr, Doku-Soap. Und da dachte ich schon, geil, was immer das ist, das soll der mal gucken. Aber dann halte ich fest, die Beschreibung von der Folge.
Ja.
Die Lehrer brauchen dringend einen neuen Mitbewohner in der WG. Stefan möchte einziehen, aber Sarah sträubt sich vehement und kann schließlich ein WG-Casting durchziehen. Und dann dachte ich, come on.
Wie hast du das Ding gefunden?
Das war in der Fernsehzeitung. Ich weiß immer nicht, wie ich die Hausaufgaben suchen soll und habe überlegt, ob ich eine Fernsehzeitung abonniere, weil das übersichtlicher ist, als im Internet nach irgendwas zu suchen. Man sucht ja nach nichts Konkretem.
Ja, ja.
Und das stand irgendwie da und dann dachte ich, es klingt so geil, scheiße, krass Schule.
Müssen wir dieser mit auf die Rechnung schreiben.
Ja, ja, Fernsehzeitschrift. Vielleicht mache ich das wirklich. Weil wenn ich jetzt eine kaufe, ist das ja das Programm von den nächsten 2 Wochen erst. Ne? Das ist doch
mal problematisch.
Liegen
lassen. Musst du jetzt kaufen und dann liegen lassen. Und dann nächste
Woche.
Und dann
regelmäßig kaufen. Ach, so bin ich nicht. Ja, aber Sarah und Stefan, das fand ich dann nochmal. Da dachte ich, das ist ein Zeichen.
Krass Schule.
Krass Schule. Das war anstrengend, aber...
Ich fand, es ging.
Das ist doch das, was die Leute von uns erwarten, richtig?
Dafür, dass du doch mehr geredet hattest, als ich gehofft hatte.
Ja, das tut mir leid. Das mit dem machen wir dann nächste Woche nochmal. Wir haben eigentlich auch vor, Gäste zu haben. Wir werden also nächste Woche
nicht.
Nicht
nur eigentlich vor,
Gäste. Wir werden Gäste haben. Raue Mengen Gäste. Wir verraten sie noch nicht. Wir versuchen, den Mickey Beißenherz noch irgendwo reinzukloppen. Wobei verraten wir doch. Wir haben den.
Nein. Nächste Woche kommt erstmal keiner.
Und dann geht's langsam los. Sprecht uns bitte auf dem Anrufbeantworter.
030 20 966 886. 030 20 966 886.
Vielleicht macht es Sinn, wenn ihr darauf sprecht, ob ihr Interesse dran habt, weil es wird schon seine Minütchen dauern. Ich will nochmal die Love Island sagen. Dann können die Leute entscheiden. Ich habe gestern ganz privat eine Folge Love Island, die gerade lief, geguckt und da waren zwischendurch so hysterische Dialoge, dass ich einen aufgeschrieben habe fürs Fernsehballett und dachte, den muss ich vorlesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich privat weiter. Dann kam der nächste um die Ecke, der so krass war, dass ich es wieder aufgeschrieben habe. Unterm Strich habe ich jetzt 3 sehr schöne, mittellange Dialoge aus Love Island, die ich gerne darbieten wollte. Wir waren aber nicht sicher, ob das ein bisschen old ist oder nicht. Wer das sehen will, hören will, kann das ja auf dem AB sprechen.
Oder sich halt selber angucken.
Nee, es ist schon, es muss da.
Würden wir
es
so mit vertauschten Stimmen? Vertauschten Stimmen.
Wenn wir wollen, verteilten. Können wir.
Okay.
Zwischendurch gibt's, also es gibt auch eine Erzählerstimme. Naja.
Oh, das hätten wir auch mit Sommerhaus der Stars machen können.
Aber es war wirklich da jetzt ganz besonders toll, weil das ist ja immer so eine Anhäufung von Bros bei Love Island. Und
ich kenne das ja nicht.
Ja, es würde ich dir, wenn Leute das hören wollen, erklären. Ja, ja, ja. Wenn nicht, dränge ich dir privat auf. Wir gehen jetzt S4, ne? Weil neue Staffel, neues S4.
Genau, und lassen wir die angebrochene Obstlikör.
Der Klaas hat da, es stehen 4 Flaschen, das sind 700 Milliliter pro Flasche. Der war, mir wurde hier gesagt von den Mädels, dass der schon 3-mal hier war, die gesehen hat und nicht mitgenommen hat.
Das kriegt der unaufgefordert zugesandt oder bestellt der einfach seinen
Likör hier? Wahrscheinlich ist, hat der da vielleicht auch so einen Werbedeal, aber ich könnte mal, selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht mal aussprechen, wie das heißt.
Multi auf jeden Fall.
Ja, aber den Namen können wir nicht
dürfen
aussprechen.
Wir auch
nicht sagen. Wollen wir nicht. Nee, wir gönnen nicht den auch. Wir saufen. Ich nehme den jetzt mal mit. Schad doch nichts.
Nee, ja.
Nimm doch eine Flasche, da steht
noch Bier.
Das kriegt der Klaas im Leben nicht mit.
Nein, mach ich nicht.
Naja, ich mach das.
Ja.
Oh, Stefan, schön, dass du wieder da bist. Wir machen auch, also wir wieder da sind. Wir machen auch 12 Folgen. Vielleicht muss man das nochmal sagen.
Jetzt ziehen wir durch. Jetzt ziehen wir
durch. Bis in die Vorweihnachtszeit. Naja, ich muss auch noch lesen. Bitte kommt auch auf meine Lesung.
Nein.
Oh, wie streng du bist. Ich schulter hier schon mal meine Flasche und
wir machen einfach Schluss.
Raus. Tschüssi alle.
Tschüss.